Lassen wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist auf dem Grill die Ecke kommt.
Herzlich willkommen zu VfB SDR. Mein Name ist Ricky Palm und wir sitzen weder im Fanprojekt noch vor unseren Webcams. Wir dürfen mal wieder beim VfB in der Mercedesstraße zu Gast sein und freuen uns sehr, den NLZ-Direktor hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Stefan Hildebrand.
Hallo.
Wir haben natürlich auch Sebastian dabei, weil natürlich, ohne ihn geht es nicht, Sebastian. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Du hast gleich die Ehre, Stefan Hildebrand uns vorzustellen, damit wir wissen, über was wir reden, denn wir haben nicht viel Zeit, aber ganz viele Themen.
Genau, deswegen starten wir gerade rein. Stefan, du bist jetzt seit gut anderthalb Jahren beim VfB und bevor wir darüber reden, wie es da hier so läuft, würde ich aber gerne nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer deinen Karriereweg so ein bisschen nachzeichnen, weil ich finde den halt total spannend. Du bist 1973 in Berlin geboren und hast dann bei Empor Berlin erstmal selbst aktiv gespielt. Und dann bist du aber schon mit 17 Jahren Co-Trainer in der D-Jugend geworden und bist dann anschließend zu BFC Dynamo Berlin gewechselt und wurde da dann mit 22 U15-Trainer. Genau. Soweit korrekt. Jetzt habe ich natürlich zwei Fragen. Die eine ist, warum war deine aktive Karriere so früh beendet? Gab es da einen speziellen Grund oder hast du gedacht, Trainer macht mir mehr Spaß als Spieler?
Eher eine Mischung aus allem. Also sicher werden die Bäume in den Profifußballhimmel bei mir sicher nicht hineingewachsen. Das muss man schon klar sagen. Also da waren die Karriereaussichten übersichtlich. Und trotzdem habe ich den Sport geliebt und habe natürlich versucht, Anknüpfung zu finden, die ein Stück weiter reicht. Und dann ist man, wenn man relativ jung ist, sehr schnell dabei, auch Trainer zu werden zunächst.
Und dann die zweite Frage. Du bist ja nicht der einzige VfB-Funktionär mit Berliner Fußballvergangenheit. Hast du Fabian Wohlgemuth, ist der dir über den Weg gelaufen? Weil ich glaube, ihr wart zur selben Zeit dann damals vielleicht bei Dynamo Berlin?
Genau, also wir haben parallel auf den Plätzen gestanden, er als A-Jugendlicher beim BFC Dynamo, ich als Nachwuchstrainer dort.
Genau, und ihr habt euch nicht erst in Stuttgart wieder gesehen, da kommen wir gleich noch zu, ne? Da gab es eine Zwischenstation, wo sich eure Wege auch nochmal gekreuzt haben. Genau. Aber jetzt in deiner Vita. Dann bist du 2001 Jugendleiter und U19-Trainer bei Carl Zeiss Jena geworden. Dort spielte, wenn wir es richtig recherchiert haben, Marcel Rapp, der heute Kiel trainiert.
Nicht genau. Nur Jugend, sondern bei den Profis damals.
Mhm. Ja, genau. Und dann ging es weiter und von 2002 bis 2010 warst du dann Leiter der Nachwuchsabteilung des HSV und da auch 2 Jahre dann noch für den Frauenfußball sportlicher Leiter tätig. Und da wieder die gleiche Frage. Auch da bist du Fabian Wohlgemuth begegnet wahrscheinlich.
Ja, also klar, wir reden ja irgendwie über inzwischen gute 30 Jahre berufliche Tätigkeit und da überschneiden sich die Wege mit dem einen oder anderen. Und beim Fabian war es tatsächlich so, den habe ich in dieser Zeit am Rande eines Pokalspiels getroffen. Er war damals Student und hatte eine kombinierte Anstellung beim 1. FC Union in der Zeit und war auf der Suche nach einem neuen Praktikumsplatz. Und das haben wir dann so auf die Wege in die Spur gebracht.
Stark. Und du warst ganze 8 Jahre ja NLZ-Leiter in Hamburg und in der Zeit sind da ja auch einige Talente in Hamburg entwickelt worden, die es dann in der Fußballwelt ja doch zu Ruhm und Ehre geschafft haben. Kannst du mal ein paar Namen nennen, die dir auch noch dann so im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, da sind tatsächlich einige, die ich begleiten durfte. Ist natürlich so, dass das immer ein ganzes Team ist, was an Spielern, die es nachher geschafft haben, gearbeitet hat. Haben auch sehr viele Spieler nicht geschafft, aber in diesem Zeitraum, es war ein bisschen mehr als 8 Jahre, ich glaube fast 10 mit Unterbrechung, waren es dann knapp 50 Spiele, die wir in die erste und zweite europäische Liga der verschiedenen Länder geschickt haben. Und da sind Namen bei wie Maxim Choupo-Moting, ist sicher ein Begriff, oder Heung-min Son, der dann nach England gegangen ist.
Ja, den hast du geholt, oder? Den hast du dann, also nicht du alleine, aber den habt ihr praktisch dann zu deiner Zeit gescoutet und nach Hamburg geholt.
Genau, also weder hier noch woanders ist sozusagen einer für so einen Erfolg verantwortlich. Der, wenn es um einen Holmen Song geht, der hat die U18-Weltmeisterschaft gespielt. Es gab damals eine Abmachung zwischen dem DFB und dem südkoreanischen Fußballverband, der sozusagen Nachwuchsspielern aus Südkorea die Spielberechtigung ermöglicht hat. Und in diesem Rahmen haben wir dann den Heung-min Son verpflichtet. Und dass der Junge sich so überdimensional entwickelt hat, war nicht unbedingt auf den ersten Blick für mich erkennbar. Bisschen Glück gehört auch dazu. Es gibt Spieler, denen man sofort angesehen hat, wie im Sydney Sam zum Beispiel. Ja. Shkodran Mustafi, das waren Jungs, die eigentlich in allen Altersbereichen doch deutlich sich über dem Schnitt bewegt haben. Beim Heung-min Son hat man das erst nach hinten raus. Oder was, ich persönlich erst nach hinten raus feststellen können.
Was ich cool fand, ich habe tatsächlich damals Kumpels gehabt in Hamburg und die haben mir immer von Ruven Hennings erzählt. Die haben immer gesagt, das ist die Rakete schlechthin, der wird ein Riesenspieler. Dann brauchte der so ein bisschen, bis er dann irgendwo ganz in der Bundesliga angekam. Fortuna Düsseldorf natürlich dann so die erfolgreichste Zeit. Aber das hast du natürlich auch im Jugendbereich, dass genau, da welche komplett rausstechen, dann aber die Transition sozusagen nicht schaffen und dann erst vielleicht mit ein bisschen mehr Anlauf später dann wieder auf den Zug aufspringen können.
Das ist der klassische Weg. Es waren die allerwenigsten, die in Hamburg überhaupt die Wertschätzung erfahren haben. Es sind viele, die uns dann nach Abschluss der A-Jugend oder noch im Laufe der A-Jugend Richtung anderer Vereine verlassen haben. Das ist für Spieler im eigenen Verein immer besonders schwer, weil natürlich zunächst mal die Defizite und die Risiken gesehen werden und man hat die eine oder andere Erfahrung, während ich bei einem Spieler, den ich verpflichte, natürlich zunächst mal an die Chancen glaube. Aber das, dass wir unvorhergesehene tolle Entwicklung haben, sehen wir auch bei uns. Müssen wir noch an Nick denken, der jetzt in aller Munde ist. Und insofern haben wir auch natürlich nicht jede Entwicklung vorhersehen können. Was uns sehr unterschieden hat vom VfB Stuttgart damals war, dass wir, egal von welcher individuellen Qualität wir jetzt reden, mannschaftlich den Stuttgartern nie haben Paroli bieten können.
Habe ich nachher noch eine schöne Frage. Aber Sebastian, du bist immer noch nicht durch mit der Vorstellung.
Wir sind erst im Jahr 2010. Denn 2010 ging es dann für dich wieder in den Osten der Republik. Du bist zu Energie Cottbus gegangen und warst da sportlicher Leiter bis 2013. Hast da unter anderem ein DFB-Pokal-Halbfinale erlebt. Also war eine erfolgreiche Zeit, oder?
Das war's. Also wir hatten in Hamburg dann die Palastrevolution und die hat den gesamten Hofstaat der alten Belegschaft nach außen rotiert. Dazu gehörte ich dann auch und bin in Cottbus gelandet, damals mit einem sehr meinungsstarken Trainer, der heute auch noch Trainer ist. Und was auch diese Zeit bestimmt, wenn ich mich zurückerinnere, der Mut, den der Peter Wollitz hatte, auf junge Spieler zu setzen, das war
Nils Petersen, ja, oder? War doch auch die Zeit, Nils oder? Nils
Petersen, aber es war sozusagen aus der A-Jugend auch Leonardo Bittencourt zum Beispiel oder Maximilian Philipp, Jungs, die wir in die zweite Liga eingebaut haben und das war eine sehr erfolgreiche Zeit, ja.
War das in Cottbus dann die erste Station, bei der du dich ausschließlich um den Profifußball gekümmert hast?
Genau. Also das war für mich eine wichtige Erfahrung, um sozusagen das, was mir eigentlich sehr am Herzen liegt, nämlich der Nachwuchs, ihn mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Im Nachgang muss ich ganz ehrlich sagen, ist das keine Position für mich. Da ging es wenig um Sport, da geht es wenig um Entwicklung, sondern da geht es darum, das Tagesgeschäft zu beherrschen, strategische Entscheidungen zu treffen, sehr viel mit Beratern zu arbeiten. Das ist sicherlich ein hartes Brot und was dazugehört, aber mich beschäftigt und mich fasziniert eigentlich die Tatsache, dass wir im Nachwuchsbereich über langfristige Entwicklung reden und mit Menschen arbeiten, die wir sozusagen nicht nur saisonal begleiten.
Und dann macht auch der Schritt Sinn, den du Ende 2013 getan hast, wobei der für mich dann echt überraschend kam, wenn man so durchliest, Hamburg, Jena, Cottbus und dann kommt Katar. Du wurdest für 5 Jahre technischer Direktor der Aspire Academy. Kannst du mal kurz umreißen, was diese Academy ist und was deine Aufgaben da waren?
Genau, also die Aspire Academy ist nichts anderes als die Nachwuchsschule der Nationalmannschaften. Da sind sozusagen alle Nationalteams des Landes Katar untergebracht, teilweise auch dauerhaft. Das ergibt sich einfach daraus, dass wir in Katar insgesamt eine Gruppe von 5000 Fußballern hatten, und zwar vom F-Junior bis zum letzten Spieler der Qatar Stars League. Und insofern auch eine sehr, sagen wir mal, herausfordernde Wettkampfstruktur. Also man kann sich überlegen, dass wenn wir über 10 Jahrgänge reden und eine Anzahl von 5000 Fußballern haben, wie sich dann die Spieleranzahl über die einzelnen Jahrgänge verteilt. Ist für uns auch nicht möglich gewesen, Spieler einzugemeinden. Da hat nicht nur die FIFA drauf geschaut, besonders, sondern in allererster Linie auch die arabischen Nachbarn, die Katar dann zeitweise auch das Weiße im Auge nicht gegönnt haben. Also wir waren da schon sehr unter Beobachtung. Und natürlich ist die Aspire Academy die Reaktion darauf, dass man versucht hat, in einem Ort, bei dem die Rahmenbedingungen doch perfekt sind, diejenigen und die wenigen Spieler, die man hat, in entsprechender Weise individuell zu fördern.
Was mich ja interessieren würde, wie kamst du dorthin? Also ich meine, ich stelle mir das so vor, du sitzt in Cottbus, bist dann irgendwann dort fertig und auf einmal geht's nach Katar. Wie kam dieser Kontakt zustande? Wie sind die auf dich gekommen?
Ja, also zunächst mal, um die Story vollständig zu machen, bin ich dann nicht unbedingt im Frieden in Cottbus geschieden, sondern man war der Meinung, dass man das auch ohne mich gut und gerne fortsetzen kann. Das hat man dann auch gemacht und nach meiner Freistellung habe ich dann natürlich versucht, Anschluss zu finden, habe mein Netzwerk benutzt und hatte eben auch das Glück, Freunde und kompetente Leute an meiner Seite zu haben, die das vermittelt haben. Und in Katar ging es einfach in dieser Zeit darum, dass man 2010 den Zuschlag zur Austragung der Fußball-WM bekommen hatte und dann natürlich versucht hat, auch mit ausländischer Expertise versucht hat, Strukturen zu entwickeln, die dieses Turnier, insbesondere dann die Mannschaften, für die wir zuständig waren, in entsprechender Weise zu entwickeln.
Du hattest ja dann schon Erfahrungen aus Deutschland mitgebracht. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt da hinkommt? Muss man da erstmal, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber Aufbauhilfe leisten? Oder war eigentlich das, was du vorgefunden hast, schon auf einem so hohen Niveau, dass du sagen konntest, ich kann hier genauso arbeiten wie in Deutschland?
Also was man ganz klar sagen muss, ich habe dort in einem internationalen Gremium gearbeitet. Da waren sehr honorige Personen, Leute, die es jetzt auch im Weltfußball zu was bringen. Da ist der jetzige Trainer von Ajax Amsterdam, der war bei uns Torwarttrainer. Wir haben den sportlichen Direktor von Real Sociedad als Fußballdirektor an meiner Seite gehabt. Und also da waren Jungs, die tatsächlich schon in ihrer Fußballvita eines aufzuzeigen hatten. Was sicherlich schwierig war, war die gesamte Struktur, waren die Prozesse, waren die Abläufe. Da mussten wir tatsächlich ein bisschen Pionierarbeit leisten. Am Ende muss man sich die Aspire Academy vorstellen wie ein Nachwuchsleistungszentrum, nur 10-mal größer.
Wie sieht es da aktuell aus? Also hast du noch einen Blick drauf? Schaust du, wie die Entwicklung weitergegangen ist? Wie ist der Status da jetzt? Kannst du was sagen?
Ehrlicherweise schaue ich da nicht mehr so genau drauf. Natürlich ist die Akademie nicht aufgrund der WM ins Leben gerufen worden damals, sondern da ging es eher um Volksgesundheit, da ging es um leistungssportgerechte Lebensweise. Man muss einfach wissen, Katar ist ein Staat, der in seiner Entwicklung seit der Mitte des letzten Jahrhunderts im Grunde im Ausnahmezustand sich befindet. Die haben sich von Zelten hin in Wolkenkratzer innerhalb von einer Generation zu bewegen gehabt. Und dann kommen natürlich alle schönen Zivilisationskrankheiten dazu. Und die Initiative, die dann zur Gründung der Aspire Academy geführt hat, war maßgeblich auch davon bestimmt, dass man versucht hat, entsprechende Role Models zu entwickeln in allen Sportarten, um tatsächlich der Bevölkerung zu helfen, den modernen Zivilisationskrankheiten zu entfliehen.
Gibt es eigentlich was Vergleichbares in Europa? Also, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, die Aspire Academy kümmert sich nicht nur um Fußball, sondern um alle möglichen Sportarten.
Genau, also wobei Fußball schon absolut dominierend ist. Es gab ja auch einen Olympia, ich glaube, Goldmedaillengewinner, den Stabhochspringer. Mhm. Also da wird schon ernsthaft versucht, auch Sport in der höchsten Leistungsklasse zu trainieren, Talente zu sichten und auszubilden. Aber natürlich hat die ganze Geschichte Fahrt aufgenommen, als man dann den Zuschlag zur WM bekommen hat.
Ja, aber hier in Europa gibt es sowas nicht, oder? Also in der Größe.
Ja, aber es hängt auch ein bisschen mit der Größe des Staates Katar zusammen. Da gibt es 300.000 sozusagen katarische Staatsbürger und das ist ein Stadtteil.
Ja.
Und da braucht es halt nicht 10 Akademien. Und natürlich sind wir, was sozusagen die Tradition des Sports betrifft, ja auch 200 Jahre weiter. Also Fußball bei uns heißt ja halt nicht nur allein Sport, sondern da rankt sich ja eine ganze kulturelle Bewegung um so einen Verein. Und das sind Wurzeln, die der katarische Fußball nicht hat. Da gibt es seit den 70er Jahren die Qatar Stars League. Die wird auch sehr verfolgt. Also die Katarer sind schon sehr interessiert am Fußball. Aber letztlich gibt es dort keine Outdoor-Kultur, weil es da im Sommer 50 Grad hat. Und das ist halt ein Stück anders. Und erst im Werden und im Wachsen. Und dass man dann am Ende so ein Turnier durchführt, hat ja in Europa zu viel Kritik geführt. Wir machen keine Politik an der Stelle, aber am Ende ist es schon so, dass das Land also mit diesem Turnier natürlich auch sich öffnen musste, sich anderen Entwicklungswegen öffnen musste, viele Ausländer ins Land gelassen hat. Und das zeigt so ein Stück die Ambivalenz, dass man auf der einen Seite natürlich versucht, die eigene Kultur zu bewahren, auf der anderen Seite aber eben auch nicht für sich sein möchte, sondern die Welt eingeladen hat. Und anders als man es vielleicht in Zentraleuropa beurteilt, hat das Turnier auf der ganzen Welt für sehr viel positive Schlagzeilen gesorgt.
Nach 5 Jahren in der Wüste gab es dann wortwörtlich einen Klimawechsel, da ging es wieder nach Hamburg und du warst von Mai 2019 bis April 2020 strategischer Berater beim HSV oder wie das Hamburger Abendblatt schrieb, du warst der Steineumdreher, das fand ich, klang ganz spannend. Was hast du denn da gemacht, was war deine Aufgabe als strategischer Berater?
Ja, also im Grunde muss man dem Kind den Namen geben, es geht dann am Ende schon darum, dass wir auch in Hamburg, hatte eine sportliche Entwicklung eingeschlagen, die sehr, sehr negativ war. Es war das Jahr nach dem Abstieg. Bernd Hoffmann war zurück als Präsident und der Verein war wieder mal im Umbruch. Und wir haben versucht, sozusagen die vielen Fliehkräfte, die in so einem Verein, in so einem Traditionsverein wirken, zu bündeln und darauf auszurichten, dass der Verein auch sportlich wieder sich in die richtige Richtung bewegt. Ganz ehrlich muss man sagen, wir haben das nicht geschafft. Die unterschiedlichen Kräfte, die in Hamburg dann an so einem Verein ziehen, die waren einfach zu groß, das haben wir nicht in den Griff bekommen. Und am Ende hat sich das dann eben auch glücklicherweise für mich, wie man heute sieht, auch frühzeitig erledigt.
Genau, denn deine Station nach Hamburg war dann tatsächlich der VfB Stuttgart. Seit August 2023 bist du hier Leiter der Nachwuchsabteilung. Und wenn man sich jetzt den Werdegang anguckt und deine Vita, dann muss ich natürlich fragen, zwischen 2020 und 2023 ist die berühmte Lücke im Lebenslauf. Was hast du da gemacht? Verrätst du uns das?
Selbstverständlich, ja. Also, wie gesagt, da gibt es im Grunde ja auch noch die eine oder andere Episode. Ich habe, nachdem ich aus Katar zurück war, auch verschiedene Dinge gemacht. Ich habe für die chinesische Regierung, für das Sportministerium Projekte übernommen. Ich habe in einer Agentur gearbeitet und habe versucht sozusagen, nachdem ich aus Katar zurück war, das ist schon ein Stück weit auch eine Entwurzelung, versucht wieder in meiner Heimat, also in Berlin, Fuß zu fassen. Habe dann auf selbstständiger Basis Aufsichtsräte und Sportdirektoren beraten in der Bundesliga und in der zweiten Liga. Und das war keine Zeit der Untätigkeit, aber sicher der Orientierung, um wieder zurückzukommen und hier auch in Deutschland wieder Fuß zu fassen.
Dann warst du hier in Stuttgart als Nachfolger von Thomas Krücken, der beim VfB wirklich viel NRZ-Aufbauarbeit geleistet hat, möchte ich mal so sagen. Der hat viel umgekrempelt, viel angestoßen. Wie kam es dann eigentlich zum ersten Kontakt hier beim VfB Stuttgart? Wie ist das Ganze ins Rollen gekommen, dass dann Stefan Hildebrand irgendwann hier landete?
Ja, also man hat ja damals beim VfB Stuttgart mit einer Agentur versucht, personelle Alternativen, nachdem feststand, dass Thomas Krücken den Verein verlassen wird, aufzuzeigen. Wie gesagt, wenn man lange genug im Fußballzirkus dabei ist, dann gibt es natürlich viele Querverbindungen, viele Menschen, die man kennt, man ist im Gespräch. Und der VfB Stuttgart, das habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, war für uns immer so ein bisschen Benchmark. Also es waren noch die Zeiten von Frieder Schroff, in der dann tatsächlich auch individuelle Qualität in der ersten Mannschaft ankam. Ich erinnere mich, dass ich 2001 oder 2002 war es, glaube ich, im Sommer die einzige Teilnahme einer U17 des HSV an der deutschen Meisterschaft begleiten durfte, mit nach Stuttgart. Und da haben wir, glaube ich, von Mario Gomez 2 Stück eingeschenkt bekommen. Da war die Episode auch schon wieder beendet. Also letztlich war der VfB Stuttgart für mich schon immer so ein Thema, wo ich doch tatsächlich so die oberste Spitze der Nachwuchsentwicklung, der Kultur in diesem Bereich im deutschen Fußball gesehen habe. Und das ist schon eine Herausforderung, für die ich mich sehr interessiert habe. Und dann war ich in diesem Assessment Center und habe mich den Fragen dort gestellt. Und am Ende hat man die Entscheidung getroffen. Warum, das sollen andere beurteilen.
Ja, und wie war dann dein erster Eindruck von dem, was du hier beim VfB vorgefunden hast? Also auf welcher Basis konntest du aufbauen? Welchen Leistungszustand hast du vorgefunden? Weil jetzt ich als Fan habe es natürlich genauso wahrgenommen wie du. Also der VfB Stuttgart hatte großartige Jugenderfolge in den 80ern, Anfang der 90er, 2003, 2005. Wir haben viele Finals gespielt. Also ich könnte das jetzt alles aufzählen, aber dann würden wahrscheinlich schon 20 Minuten dieser Sendung darauf gehen. Also was ich eigentlich wissen will, ist, wie war der Leistungszustand, den du hier vorgefunden hast beim VfB Stuttgart?
Na, erstmal muss man ja sagen, dass man nicht nur mit der beruflichen Perspektive auf Stuttgart schaut, sondern also erstmal, wenn ich an Baden-Württemberg denke, dann denken wir an die großen wirtschaftlichen Erfolge, an Daimler-Benz, dann denken wir an Porsche, dann denken wir an diese enorme Wirtschaftskraft und dann denke ich natürlich persönlich dann auch an die Erfolge, die der Verein im Nachwuchs und bei den Profis gefeiert hat. Und natürlich ergibt sich so ein Bild an Vorurteilen, dass man denkt, okay, da ist sicherlich auch so ein Stück Standesdünkel da und Voreingenommenheit. Und also wenn du mich fragst, welchen Zustand ich vorgefunden habe, dann muss ich ganz klar sagen, dass die Stereotype, die mir die Schwaben über die Schwaben erzählt haben, dass ich die also gar nicht bestätigt gefunden habe, sondern ich habe dort eine Mannschaft vorgefunden, die sicherlich in gewisser Weise veränderungserschöpft war. Man hatte in den letzten Jahren doch viele Wechsel, nicht nur im Leistungszentrum selbst, sondern auch so ein Stück an der Spitze erlebt. Aber alle waren enthusiastisch mitzumachen. Ich habe mir das auch zu eigen gemacht, niemanden mitzubringen, sondern im Grunde die Qualität, die vorhanden war, und dann komme ich eben auf die Beantwortung deiner Frage, zu aktivieren, mit den Leuten zu arbeiten, die da sind, um tatsächlich zu integrieren. Ich sehe das schon auch wichtig, dass man frisches Blut reinbringt, aber wenn du jemanden heimatfern unterbringst, kommt er immer mit einer Hypothek, die ich im Übrigen auch habe. Und natürlich geht es um Stabilität. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, wir wollen das Vorhandene weiterentwickeln. Und der Thomas Krücken, den ich persönlich gar nicht kenne, der hat dort nicht verbrannte Erde hinterlassen, ganz im Gegenteil, sondern er hat viele Dinge angeschoben, hat zusammen mit dem Daniel Teufel im sportlichen Bereich viele Grundvoraussetzungen geschaffen, die uns ermöglichen, also individuell auch auszubilden und die am Ende, das muss man auch ganz ehrlich sagen, zu der Generation an Fußballern geführt hat, die wir jetzt beispielsweise in der U19 und in der dritten Liga sehen.
Siehst du denn, wenn du jetzt schon eine Weile da bist beim VfB, gewisse Entwicklungsfelder beim VfB Stuttgart, die man noch beackern muss? Also sprich, gibt es Bereiche, in denen der VfB aufholen muss im Vergleich zu anderen NLZs in Deutschland?
Also ich glaube, dass wir im Fußball insgesamt aufpassen müssen, dass wir in der Spur bleiben. Das betrifft nicht nur den VfB Stuttgart. VfB Stuttgart hat wunderbare Voraussetzungen, sowohl personeller als auch infrastruktureller Natur. Sicherlich können wir mit den Plätzen, darüber können wir lange reden, aber die Grundvoraussetzungen sind einfach da, um Spieler für den professionellen Bereich zu entwickeln. Was man insgesamt über den Nachwuchsfußball sagen muss in Deutschland ist, dass er doch in den 20 Jahren sehr verbandseitig bestimmt worden ist. Man hat über die Zertifizierung Rahmenbedingungen eingezogen, personeller, infrastruktureller, methodischer und sonstiger Natur, die am Ende dazu führen, dass alles Gleiche haben. Und Rahmenbedingungen, die nicht nur dazu führen, dass alles Gleiche haben, sondern dass eine bestimmte Spezies an Fußballern eben gar nicht mehr entwickelt wird, weil die durch die engmaschige Überprüfungsstruktur gar nicht in den nächsten Bereich kommen. Leute, die Probleme machen, sind schnell draußen.
Ja, das ist das eine. Das andere ist, dass du natürlich mittlerweile auch bei dieser Gen Z oder von mir aus mittlerweile schon Generation Alpha ja auch viele Jugendliche dabei hast, die gar keinen Bock mehr haben, draußen Sport zu machen. Also du merkst es so, die Käfigkultur stirbt so ein Stück weit aus, die Bolzplätze sind nicht mehr so belebt. Hat da der VfB aus deiner Sicht oder grundsätzlich der DFB dann vielleicht, wenn man es größer fasst, auch eine gewisse Verantwortung, da mehr zu entwickeln? Und lass mich vielleicht ein bisschen abschwächen. Du kommst aus Berlin und wirst das Projekt kennen, was viele Berliner Vereine betrieben haben, um Jugendliche und Kinder wieder auf die Sportplätze zu bringen. Wäre das zum Beispiel auch ein gangbarer Weg für den VfB Stuttgart, dass man sich hier mit anderen Vereinen zusammentut und die Jugend, die Kinder wieder mobilisiert und auf die Sportplätze bringt?
Also natürlich hat so ein Leuchtturm wie der VfB Stuttgart Vorbild, Funktion und Verantwortung, ein entsprechendes Bild nach außen abzugeben. Aber ich glaube, dass man die gesellschaftlichen Paradigmen nicht durch irgendwelche Projekte alleine verändert, sondern da kämpfen wir tatsächlich gegen die Zivilisationskrankheiten. Wir müssen uns ja mit verschiedenen Themen, mit Social Media müssen wir uns auseinandersetzen. Wir müssen uns mit der Frage der Mobilität auseinandersetzen. Heute ist alles vergleichbar. Ein Spieler kann sich aussuchen, wohin er wechselt. Wir haben ganz andere finanzielle Regelungen, die uns auch zu Veränderungen im Grundlagen- und Aufbaubereich zwingen. Das ist immer ein großes Wort, dass man versucht, eine gesamte Gesellschaft zu verändern. Da wäre ich etwas vorsichtiger. Ich glaube, dass wir im Fußball nicht nur Vorbild sind, sondern tatsächlich auch einen Bedarf bedienen und davon profitieren. Und es ist ein Trugschluss, dass man das nur in jedem Falle umdrehen könnte. Also wenn wir über unsere Rolle reden, dann müssen wir eben schauen, dass das, was verbandseitig in den letzten Jahren entwickelt worden ist, dass wir immer überprüfen, wie viel davon entfaltet bei uns tatsächlich Wirkung auf unser Ziel, also auf die Entwicklung von Profifußballern, und wie viel ist Staffage und einfach die Projektion von professionellen, perfekten Bedingungen hinein in den Nachwuchsbereich, der am Ende aus meiner Sicht eben auch oft dazu führt, dass die Spieler ausbrennen, routiniert werden und das Besondere einfach weggeschliffen wird.
Das heißt, du willst so ein Stück weit zurück zu den Straßenfußballern, wenn man das so sagen möchte, oder zumindest mal eine gewisse Durchmischung wiederherstellen, dass es halt auch genau solche Spieler vielleicht gibt wieder auf den Plätzen.
Ja, also ich glaube, es geht ja immer, die Leute brauchen immer so einfache Umschreibungen.
Ja, wir müssen es kurz halten.
Ich muss immer vorsichtig sein mit zurück. Ich glaube, dass es um Vernunft geht. Das hört sich toll an, wenn die E-Jugendlichen mit Rollkoffern durch die Gegend fahren. Aber die Frage ist halt, ob uns das hilft. Die Frage ist, hilft uns das, wenn ein Spieler, der in der U13 zu uns kommt, in dieser Blase über 6 Jahre bleibt und von früh bis spät sich in einem Umfeld bewegt, keine alten Menschen sieht, nur junge Menschen, nur männliche Menschen, ob wir uns dann nicht in einem Bereich bewegen, wo wir viele Facetten, die so eine Persönlichkeit auch braucht, einfach verhindern, und ob wir uns nicht so ein bisschen betrügen um die vielen Besonderheiten. Also mich faszinieren Spieler, die eben nicht sich stromlinienförmig bewegen und die von diesem Windkanal, den wir da herstellen, sozusagen noch nicht ganz rund gelutscht sind. Das sind ja die, die uns ins Stadion holen, die uns ins Stadion bringen, und am Ende müssen wir eben schauen, Anarchie ist auch keine Lösung. Wir brauchen Strukturen, wir brauchen Vorgaben, wir brauchen Orientierung, wir brauchen Vorbilder und wir brauchen Regeln, das ist gar keine Frage, aber wir müssen einfach sehen, dass wir den Kanal, den wir für die Kinder und Jugendlichen bauen, dass wir den nicht zu eng machen, denn ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Grundvoraussetzung bei allen, die im Nachwuchs arbeiten. Man soll immer für möglich halten, dass sich der Spieler, der sich vor einem befindet, über den Horizont der eigenen Vorstellung entwickeln kann.
Das heißt Persönlichkeitsentwicklung.
Das heißt auch die sportliche Entwicklung.
Das auch, klar. Aber das ist natürlich das Primärziel. Aber nebenbei soll dann auch noch ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung abspringen.
Wobei Entwicklung ein schönes Wort ist. Entwicklung heißt nicht, dass wir was auswickeln, sondern dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, in dem sich der Spieler tatsächlich in einem selbstständigen Prozess entwickelt. Und auch das ist die Tendenz, die der Verband in den letzten Jahren unterdrückt hat. Da haben wir viele Trainer, viele Mitarbeiter, viele Experten mit einem riesen Sendungsbewusstsein in die Spur geschickt, und die haben alle ihr Konzept ausgerollt auf das, was an Spielern vor ihnen lag. Und damit reduziere ich einen Spieler natürlich zum Konsumenten meiner Ideen. Ja. Und in dem Moment, das ist nicht nur im Sport so, das ist in der Schule so, das ist auch in der Erziehung so, wo ich einen Menschen, der mir anvertraut ist, dem ich bei seiner Entwicklung helfen soll, zum Objekt meiner Vorstellung allein erkläre, reduziere ich ihn um einen ganz wesentlichen Teil. Und das ist möglicherweise manchmal das Besondere, was uns heute fehlt. Also wir haben eine, um das noch zu sagen, Generation, die top ausgebildet ist. Aber bei vielen haben wir nicht mehr das Besondere. Und da müssen wir ein Stück weit wieder.
Hilft da das beim VfB sich etablierte Top-Talente-Training, das Potenzialtraining, um genau sowas zu kitzeln? Weil das gibt's ja jetzt schon eine Weile. Vielleicht kannst du da auch mal mit uns ein paar Erfolge teilen, beziehungsweise das an Beispielen festmachen, was dieses Top-Talente-Training gebracht hat.
Also das Top-Talente-Training ist der Versuch und in vielen Bereichen ein sehr erfolgreicher Versuch, die Individualität der Spieler zu berücksichtigen. Das das spielerzentrierte Training und welchen Namen man dem auch gibt, ist ja nicht nur beschränkt darauf, dass wir dort in kleinen Gruppen sehr individuell positionsspezifisch arbeiten, sondern dass wir auch mit den Psychologen arbeiten. Es gibt Spieler, die sozusagen ihre Wettkampfanspannung nicht ablegen können, die negativ wirkt. Es gibt Spieler, die vorm Tor Ladehemmung haben. Es gibt Spieler, die in entsprechender Weise auch mental begleitet werden müssen. Und wir haben eben versucht, und nicht nur wir, sondern eben auch in der Zeit lange vor mir wurde versucht, über eine sehr individuelle Betreuung sportlich, aber auch persönlich den Spielern zu helfen, das Beste in sich tatsächlich nach außen zu bringen. Als methodischer Schritt.
Wenn ich mir jetzt mal weg von diesem Thema, wenn ich mir jetzt mal so anschaue, was im internationalen Vergleich die Top-Clubs in die Jugendarbeit stecken, sei es durch erstklassige Facilities, haben wir gerade auch vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, oder durch hohe Ablösen, Gehälter für U19-Spieler, auch schon darunter muss man ja sagen, dann drängt sich mir natürlich die Frage auf, welche Rolle spielen die finanziellen Möglichkeiten in der Jugendarbeit und welche Vorteile oder auch Unterschiede zu anderen NLZ-Standorten hat denn der VfB Stuttgart und auch die Sportregion Stuttgart? Sprich, wie überzeugt ihr denn junge Talente vom VfB?
Also, das ist eine Frage, die da können wir den ganzen Nachmittag mit verbringen. Also,
eine Stunde haben wir noch.
Die Finanzen alleine machen es nicht. Ohne Finanzen geht es natürlich heute auch nicht mehr. Aber also zunächst mal muss man schauen, dass wir natürlich auch an einer Generation alle mitgeschrubbt und gefeilt haben, die inzwischen oft schon einen sehr hohen Standard an äußeren Rahmenbedingungen und Voraussetzungen brauchen, um überhaupt zur Leistung zu finden. Wir haben jetzt den Laurin Ulrich, der zurückgekehrt ist von seiner Leihe aus Ulm, der uns berichtete, dass die Grundannahmen, die hier ein Spieler machen kann, von Kabine und Ausstattung und Gehaltszahlung und was weiß ich, dass die andernorts total anders sind. Mhm. Und dass die Realität, die wir hier aufrechterhalten, nicht die ist, die sich sozusagen im semi-professionellen Fußball der dritten, vierten, fünften Liga abbildet. Mhm. Wir haben ganz unterschiedliche Entwicklungswege von Fußballern in den Profifußball. Und natürlich ist es so, dass wir ohne finanzielle Ausstattung Schwierigkeiten hätten. Das betrifft ja nicht alleine die Verträge, die wir den Spielern geben, sondern die gesamten infrastrukturellen Rahmenbedingungen, Voraussetzungen, die Möglichkeit, dass wir Wettkampfreisen unternehmen, internationale Wettkampferfahrung bis hin zu den kleinsten ermöglichen machen. Das sind Dinge, die natürlich deshalb möglich sind, weil wir starke Partner haben, die bereit sind, in den Nachwuchs zu investieren. Denn letztlich ist halt jeder Spieler, den wir dort aufbauen, eine Wette auf die Zukunft.
Aber wenn ich jetzt als junger Spieler vor dir sitze und frage, Mensch, warum soll ich denn bei dir unterschreiben? Ich habe zum Beispiel auch einen Vertrag auf dem Tisch liegen, was weiß ich, von Bayern München. Was überzeugst du ihn dann am Ende?
Ja, das bin nicht ich alleine, sondern das machen wir oft, dass wir Spieler auch jetzt für die kommende U19 ansprechen und verpflichten, um uns sozusagen da zu ergänzen, und dann fahren wir das ganze Ballett auf. Also wenn es darum geht, einen Spieler zu verpflichten, von dem wir alle überzeugt sind, dass er die Möglichkeit hat, sich in den professionellen Bereich zu entwickeln, dann gibt's auch keine Grenze zwischen Lizenzbereich und Nachwuchs, sondern da ziehen wir alle an einem Strang. Vom Fabian Wohlgemuth über den Sebastian Hoeneß, Alex Werle, alle sind dabei, Christian Gentner, um tatsächlich Überzeugungsarbeit zu leisten, so einen Spieler zu holen. Also das ist beim VfB tatsächlich gehört zur DNA. Und das haben wir nicht, haben wir bisher mehrfach erfolgreich gemacht.
Das ist absolut korrekt. Und was ich nur spannend finde in diesem Kontext, wir haben ja gerade davon gesprochen, die Spieler bekommen schon eine Menge geboten mittlerweile. Also schon U13 geht das los, ob es jetzt der Rollkoffer ist oder was auch immer, egal. Das heißt, du musst ihnen ja auf der einen Seite was bieten, auf der anderen Seite willst du sie auch nicht zu sehr verwöhnen, ja, könnte ich mir vorstellen. Ist es dann am Ende nicht so ein Stück weit die Quadratur des Kreises, das hinzubekommen, dass die Spieler dann so eine Eigenmotivation immer noch haben und nicht denken, sie hätten es schon geschafft, weil sie dann eben mit 16, 17 Jahren beim VfB Stuttgart spielen?
Es kommt erstens darauf an, um welche Spieler und welches Spielerumfeld man sich bemüht.
Das ist richtig, also es ist natürlich
schwerer,
unterschiedlich.
Weniger schwer. Mhm. Zweitens geht es um Glaubwürdigkeit. Also wenn wir nachweisen können, dass die Entscheidung vieler Spieler zu uns zu kommen in der Vergangenheit die richtige gewesen ist, wenn wir in der Lage sind aufzuzeigen, dass wir also Türen in die eigene Lizenzmannschaft oder den Profifußball insgesamt öffnen, dann sind sozusagen alle anderen Argumente nachstehend. Das sind im Übrigen auch Themen, die wir nicht über Nacht nachweisen können. Aber die, und das ist ja schön, das hatte ich ja eingangs gesagt, dass es gerade faszinierend ist, dass man über lange Zeiträume im Nachwuchsbereich spricht. Das sind die Glaubwürdigkeit ist ein Thema, was man über einen sehr langen Zeitraum entwickelt und wenn man tatsächlich den Nachweis an vielen Punkten erbringen muss, dass man die richtige Adresse ist. Und also wenn es tatsächlich allein um monetäre Fragen geht, dann ist es in aller Regel auch nicht der richtige Spieler. Wir müssen eher die Frage beantworten, welche Spielklassen können wir bieten, wie arbeiten wir mit den Spielern, welchen realistischen Weg gibt es in den professionellen Fußball. Das sind die Themen, die im Mittelpunkt stehen und da haben wir ganz gute Argumente.
Du machst es jetzt ja schon eine Zeit lang, hat sich die Jugend verändert in den letzten 10, 15 Jahren? Also sind die Jungs, die zu euch kommen, jetzt anspruchsvoller? Wollen die schneller, mehr als früher oder ist es alles wie früher?
Na, ich glaube schon, dass das Umfeld inzwischen ein Stück fiebriger geworden ist. Die Dinge, die vorher vielleicht in der A-Jugend gegriffen haben, die greifen heute schon in der 15. Die Jungs kommen heute in aller Regel, wenn sie 15 sind, mit einem Berater oder jemand, der sich dafür ausgibt, zu uns. Ich will an der Stelle nochmal ganz klar sagen, ich glaube, die Berater spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wir haben sehr gute Kollegen, die mit uns partnerschaftlich zusammenarbeiten. Das ist auch immer unser Interesse. Ich halte überhaupt nichts davon, zu stigmatisieren. Es gibt in allen Bereichen Menschen, die das gut machen, die das verantwortungsbewusst machen. Wir sind oft genug in der Situation, wo wir uns an Berater wenden, unser Netzwerk mit ihnen verknüpfen. Also das ist mal völlig klar. Aber natürlich hat sich, gerade wenn es sich um Kollegen handelt, die frisch am Markt sind, gibt es dann schon die eine oder andere Anekdote, die einen nachdenken lässt. Ansonsten ist natürlich, der Fußball hat sich in den letzten 20 Jahren schon zu einem seriösen beruflichen Thema entwickelt, in erster Linie natürlich im Spielerbereich, aber im NLZ, das viele pädagogische, sportwissenschaftliche Betätigungsfelder anbietet, als Trainer in der Administration und so weiter und so fort, hat sich das gesamte Berufsfeld schon etwas professionalisiert. Und trotzdem stellen wir eben immer wieder fest, dass der Fußball, egal an welcher Stelle, so sehr man das auch gerne versucht, kein klassischer Ausbildungsberuf, sondern eine Berufung bleibt.
Sind die Leute dann ein bisschen ungeduldiger geworden, was manche Schritte anbelangt? Oder war das früher auch schon so, vor 20 Jahren?
Ja, also dadurch, dass die Vergleichbarkeit höher, die Vergleichbarkeit höher geworden ist, dass Vereine heute gerade über Berater, gerade über Spieler mehr Möglichkeiten haben, Dinge nebeneinander zu legen und wo auch die Vereine sich im Grunde inhaltlich sehr angenähert haben durch alle Standardisierungsbemühungen der Verbände, ist natürlich der Konkurrenzkampf auch entsprechend höher. Heute ist sozusagen die Frage, in einen U19, U18, U17 Spieler zu investieren, total legitim. Das war vor 20 Jahren eher so eine Wackelkiste. Mhm. Und die Gelder, die heute im Umlauf sind, die waren natürlich vor 20 Jahren nicht dabei. Und das hängt nicht nur mit der Inflation zusammen, sondern eben mit der Bereitschaft der Vereine, da in entsprechender Weise in ihre Zukunft zu investieren. Und es ist ja tatsächlich auch die Frage, aus welchem Grund investiert man hohe sechsstellige Beträge in Spieler, die, sagen wir mal, am Rande des Profifußballs agieren, und man scheut sich vor Investitionen in Spielern, bei denen man doch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass sie sich in den Spitzenfußball entwickeln werden. Und das hat viele clevere Leute auf den Plan gerufen, die also auch eine hohe wirtschaftliche Kompetenz haben, diesen Bereich deutlich zu verstärken.
Das ist ein sehr gutes Thema. Denn beim VfB Stuttgart, zumindest bei den Fans, ist das Thema Durchlässigkeit von der Jugend in den Seniorenbereich das Thema schlechthin. Egal mit wem du sprichst, alle sagen, Mensch, wo sind sie denn? Wir wollen sie da drüben sehen in der Arena. Jetzt hatten ja unsere Jugendmannschaften trotzdem in den letzten Jahren großartige Erfolge. Wir haben vorhin schon welche aufgezählt, aber auch in der jüngeren Vergangenheit. Also da waren es Staffelmeisterschaften, Pokalsiege, Deutsche Meisterschaften, U17, U19, die Youth League natürlich, wenn wir auch drauf zu sprechen kommen. Wie zufrieden bist du denn aktuell mit dem Status quo hier beim VfB, was das Thema Durchlässigkeit angeht?
Also ich glaube, dass es tatsächlich nicht nur die Tradition beim VfB Stuttgart ist, Spieler zu entwickeln, sondern auch die mannschaftlichen Erfolge hier sehr prägend waren und eine große Tradition haben. ich glaube, dass sozusagen individuelle Ausbildungserfolge auch keinen Widerspruch darstellen zu mannschaftlichem Erfolg. Also das mal außen vor. Und trotzdem muss uns allen bewusst sein, dass das Nachwuchsleistungszentrum eben nur Mittel zum Zweck ist. Und alle seine Mannschaften sind Mittel zum Zweck. Wir repräsentieren den VfB nicht in der dritten Liga, nicht in der Youth League, nicht in der Nachwuchsliga, sondern in der Bundesliga und hoffentlich noch lang. Und
und in der Champions League, sorry, das muss ich an der Stelle sagen. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch sagen kann, deswegen an der Stelle muss ich das einschieben.
Ja, und an der Stelle muss allen Beteiligten klar sein, dass sozusagen unser Auftrag ist, Bundesliga-Minuten zu produzieren. Und das ist ein Stück weit, was auch manchmal die Dominanz mannschaftlicher Konstrukte angreift. Also gebe ich dem Spieler, der das sichtbar größere Entwicklungspotenzial hat, die Chance auf Spielzeit und weiß aber, dass er die große Spielwirkung vielleicht noch nicht erzielt, noch nicht mit dieser Handlungsstabilität agiert, oder gebe ich sie an jemanden, der meinen mannschaftlichen Rahmen stärkt, mir das Ergebnis sichert und mich in der Spielklasse hält. Also wir können auch trefflich darüber diskutieren, dass wir tatsächlich jetzt im Viertelfinale der Youth League stehen, ohne jetzt dem Thema schon die Spitze zu nehmen. Und dieses Spiel sicherlich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für alle, die daran teilnehmen dürfen, ist, was auch nur zustande kommt, wenn wir sozusagen in diesem Wettbewerb lange dabei sind. Also, das eine grenzt an das andere und wir müssen einfach einen guten Weg finden, allen Beteiligten klarzumachen, dass es unsere Hauptaufgabe ist, Spielminuten für die eigene Lizenzmannschaft zu entwickeln. Und man darf ja die zaghaften Ansätze, die der Jairzinho in der Champions League, in der Bundesliga, André Chase, Benny Boakye in diesem Jahr gezeigt haben und im letzten Jahr waren es Luca und Samu und wen vergesse ich jetzt?
Wer hat letztes Jahr debütiert? Letztes Jahr waren es nicht so viele Minuten. Ich habe nicht immer nachgeschaut. Dieses Jahr ist es durch Henry natürlich richtig gut geworden. Über 1000 Minuten hat er gesammelt in der Bundesliga, was so, glaube ich, von den Fans keiner auf dem Zettel hatte. Das war schon eine große Überraschung.
700,
Ich glaube, mit Champions League.
Mit Champions League wird es ein bisschen mehr und DFB-Pokal.
Genau.
Aber letztlich geht es einfach darum, den Fokus genau in diese Richtung ein Stück zu schärfen. Mhm. Und zu sehen, wo möglicherweise gibt es denn Situationen, das sind nicht so viele, aber es gibt sie doch, wo wir eigentlich innerlich merken, dass mannschaftlich ist uns in dem Moment wichtiger als das Individuelle.
Wie wichtig ist es denn eigentlich für die Jungs im NLZ, dass sie da drüben einen Henry sehen, einen Benny etc., einen Jairzinho? Macht das nochmal einen Unterschied? Löst das nochmal vielleicht das letzte bisschen Ehrgeiz aus, was noch gefehlt hat, um einen entscheidenden Step zu machen?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, es stärkt schon das kollektive Selbstverständnis, dass generell dieser Weg möglich ist. Also gerade Henry ist ja ein super Beispiel dafür, dass jemand, der, sagen wir mal, den Ball vielleicht nicht in jeder Situation zum allerbesten Freund hat, aber jemand mit einem unglaublichen Ehrgeiz, mit einer unglaublichen Disziplin, mit vielen fußballerischen Qualitäten auch im Spiel gegen den Ball.
Immer nicht vergessen an der Stelle, Entschuldigung, dass dir ins Wort fall. Der Junge hat nicht irgendwie mit 9 oder mit 6 das Fußballspielen begonnen, sondern mit 12 oder mit 14, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann ist das natürlich schon ein enormer Step, den der in kürzester Zeit gemacht hat. Und die Arbeitsmoral von ihm, die möchte ich auch nochmal loben, weil immer wenn ich hierher komme und da drüben brennt noch Licht, dann ist Henry Chase rausgekommen, weil er noch irgendwie trainiert hat oder im Kraftraum war oder sonst irgendwas. Und das zeigt natürlich auch allen anderen Spielern, okay, wenn ich die Extraschicht mache, bringt mich das Ganze nach vorne.
Für jeden schafft dieses Beispiel natürlich eine unglaubliche, also eine Glaubwürdigkeit, eine hohe. Also zu dem, was der VfB an Entwicklungsperspektiven verspricht. Also da zählt jedes lebende Beispiel 100-mal mehr als die guten Worte und Ratschläge, die wir an der Stelle mitgeben. Und natürlich ist, also ich meine, der ist eingewechselt worden in Madrid.
Ja, Wahnsinn. Und hat gut gespielt.
Ja, das ist ein Junior, ja.
Ja, und die Jungs sehen natürlich, was möglich ist, und ich glaube schon, dass das auch was freisetzt, aber was ja völlig klar sein muss, die allermeisten sind total angespitzt und brauchen keine Vorbilder, sondern die wollen da rein. Und wir brauchen trotzdem, damit sozusagen diese Energie und diese Hoffnung, dieser Glaube nicht ins Leere läuft, brauchen wir von Zeit zu Zeit eben diese Beispiele.
Macht das auch nochmal einen Unterschied jetzt gerade mit Hinblick auf die Nationalmannschaften? Der VfB hat enorm viele Spieler momentan in diversen A-Kadern von diversen Nationen. Wenn dann eben Jugendspieler darauf blicken, die vielleicht dann auch aus dem Ausland theoretisch kommen zum VfB und sehen, okay, hier kann man den nächsten Schritt gehen, hier kann man sich weiterentwickeln, hier kann man auch ganz oben ankommen. Ist das auch nochmal sowas, mit dem ihr sozusagen punkten könnt, wenn ihr Spieler verpflichten wollt? Oder von dem Weg des VfB überzeugen wollt, lass es mich so sagen.
Wie gesagt, jeder Spieler, der sich sozusagen über den eigenen Nachwuchs in die Lizenzmannschaft durchsetzt und hineinbewegt, der stärkt die Glaubwürdigkeit als lohnender Ausbildungsverein, der wir sind. Aber wir müssen natürlich auch dazu sagen, ich habe den VfB ja nicht nur als unglaubliche Fußballmacht im Nachwuchs kennengelernt, sondern als den Verein, der sich wie kaum ein anderer über Nachwuchs definiert. So, und diesem Anspruch müssen wir tatsächlich alle gerecht werden. Und wir müssen uns täglich die Frage stellen, was ist der Zweck unserer Anstellung beim VfB? Und der muss aus meiner Sicht sich in Minuten in der Bundesliga ausdrücken. Und wenn wir gerade die Debüts in den letzten Monaten oder im letzten Jahr gefeiert, sehen, wie viele Menschen an so einem Weg mal beteiligt sind, vom Busfahrer über den Scout, ja, bis hin zum Psychologen und dem Trainer, dann weiß man, was das für ein Gesamtkunstwerk ist und wie viel Identifikation in dieser Arbeit steckt. Und natürlich sind wir eben auch auf offene Tore oben angewiesen. Und da hat der VfB eben für seine Nachwuchsspieler eben besonders gute Voraussetzungen, weil die Verbindungen extrem eng sind.
Das würde ich gerade fragen, ja.
Inhaltlich, aber eben auch persönlich. Da ist einfach eine gute Chemie.
Wie läuft denn das, Stichwort strategische Kaderplanung? Jetzt hat der Cheftrainer langfristig verlängert. Gibt er euch dann ins NLZ so eine Art Bestellliste oder sagt er, welche Spieler er sich gerne vorstellen könnte, die 2027 in seinem Profikader stehen? Und ihr sagt dann, okay, für die Position, da haben wir dann einen besonderen Fokus drauf. Oder wie funktioniert das?
Nein, also letztlich geht es immer um Qualität. Also wir können die Realität nicht überlisten und sagen, also wir wollen so und so viele einbauen und so weiter und so fort. Das muss sich alles in der Realität bewähren. Wir haben individuelle Qualität, wir können strategisch darauf reagieren. Das machen wir jetzt auch. Also wir haben im nächsten Jahr auch im Lizenzspielerkader eine feste Position für einen unserer Spieler, wo die Kaderplanung dann eben darauf Rücksicht nimmt und nicht nur den 5., 6., 7. auf dieser Position verpflichtet. Das sind Themen, die wir jetzt aktivieren und die natürlich durch eine langfristige Arbeit der Verantwortlichen dann auch nochmal bestärkt wird. Also ich habe das auch an anderer Stelle gesagt, bin ja paar Jahre dabei. Ich kenne keinen Trainer in der Bundesliga, der derart spezifische Kenntnis über die einzelnen Nachwuchsspieler hat, wie Sebastian Hoeneß.
Gibt es da auch so eine, ich sag mal, durch die U-Mannschaften sich durchziehende Spielphilosophie, die ihr den Jungs mitgeben wollt? Oder sind da die Trainer am Ende immer frei, der Jugendmannschaften? Oder wie läuft das?
Na, also wir haben ja gesagt, der Kanal darf nicht so eng sein. Ne? Also auch das taktische Konzept darf nicht so eng sein. Aber wir haben natürlich Prioritäten. Das ist im Grunde ja auch das, was irgendwie heute jeder von sich sagen würde, er möchte aktiv spielen, er möchte attraktiven Fußball, technisch perfekten Fußball spielen, Tempo-Fußball spielen, immer aktiv sein. Also das sind natürlich Themen, die uns auch bewegen, und wer sich das Spiel unserer Nachwuchsmannschaften ansieht, ob in der U19 oder U21, der sieht im Grunde, dass wir versuchen, dem Stil der Profimannschaft nahe zu kommen, über Ballbesitzsituationen zu kreieren, die spielbestimmende Mannschaft zu sein, technisch hochwertigen Fußball zu spielen. Also das, denke ich, sieht man an uns.
Aber es liegt jetzt eher daran, dass das grundsätzlich der Ansatz des NLZ ist. Das heißt, wenn jetzt ein anderer Trainer kommen würde, der vielleicht einen viel defensiveren oder destruktiveren Ansatz wählen würde bei den Profis, dann würdet ihr jetzt nicht sagen, okay, wir achten jetzt darauf, dass wir lauter Brecher hinten in der Abwehr ausbilden oder beziehungsweise unseren Fokus da auch drauf legen.
Ich glaube, 22, 23 hatten wir 4 Trainer beim VfB Stuttgart. Ja. So flexibel sind nicht mal wir. So, also insofern ist das natürlich schon das Bestreben, gerade so im Schnittstellenbereich, natürlich das anzubieten, was oben gefragt ist. Aber wir sind natürlich nur bedingt in der Lage, immer dem Wind von oben so 1:1 Folge zu leisten. Verstehe. Also es gibt Prioritäten, die wir auch haben und wir können uns nicht über längere Zeiträume im Widerspruch zu dem bewegen und das würden wir eben auch verhindern, im Widerspruch zu dem, was technisch, taktisch, athletisch oben gefordert ist, das wäre ja Unsinn.
Ich will ganz kurz mal in den Grundlagenbereich hüpfen, weil darüber ist mir viel zu wenig bekannt. Und das Erste, was mich natürlich interessiert, ist, wie scoutet der VfB eigentlich für die U11, für die U13? Läuft das über die Satellitenclubs ab, die wir ja inzwischen haben? Oder ist vielleicht die VfB-Fußballschule bezüglich Spielersichtung die wichtigste Quelle?
Also für mich war ja erstmal faszinierend, als ich hierher kam, dass so Vereine wie Hoffenheim und Heidenheim und Freiburg tatsächlich eine Konkurrenz für den VfB Stuttgart.
Wir sehen die Busse hier immer noch rumfahren, teilweise.
Und also was für mich als geografisch Außenstehender völlig klar ist, dass der VfB die allergrößte Strahlkraft hat. Und es ist ja unter Thomas Krücken, soweit ich weiß, die Frage der Vereinspartnerschaften belebt worden. Das sind natürlich viele Instrumente, die wir versuchen, dort in Gang zu bringen. Also es geht zunächst für uns nicht darum, Spieler im U8-Bereich hier zu zentrieren. Es geht darum, den Markt zu kennen, emotional zu binden, vor Ort zu sein, ein Netzwerk zu haben, die Spieler für den VfB zu begeistern. Und das versuchen wir halt mit verschiedenen Instrumenten. Wir haben eine sehr auch klar strukturierte, geografisch in Baden-Württemberg klar strukturierte Scouting-Abteilung mit vielen Regionalscouts, wir haben die Partnervereine, wir nutzen das Netzwerk der Fußballschule und wollen eben wieder mehr Platzhirsch als, wie soll ich sagen, Zuschauer der vorbeifahrenden Busse zu sein. Ja,
also das verstehe ich.
Das ist sozusagen eine ganz klare Bestrebung, die ein Stück weit auch daher kommt, dass wir natürlich auch veränderte Ausbildungsentschädigungsregelungen haben, die jetzt viel, viel früher greifen. Es geht aber nicht darum, Spieler, die meinetwegen 2 Stunden zum VfB fahren müssten, im Alter der U8 hier zu kasernieren. Also das wollen wir auf alle Fälle nicht. Wir glauben, dass es sozusagen heimatnah zu spielen ein unglaublicher Wert ist, bei der Familie zu sein, die gewohnten Strukturen zu haben. Und insofern gibt es die Perspektivteams, wo wir eine Anzahl von 40 Spielern im Altersbereich U8, U9 und nochmal 40 Spieler im Altersbereich U10 über unsere Scouting-Abteilung 1 bis 2 Mal im Monat zum VfB bringen und sie sozusagen emotionalisieren, sie kennen und an den VfB heranführen.
Das heißt, sie sollten schon irgendwie aus der Region kommen. Ihr guckt euch jetzt nicht um, ob ihr für die U13 oder von mir ist dann auch für noch jüngere Jahrgänge Spieler in Deutschland findet, im Großraum Berlin oder so, das passiert
also
nicht.
Also was wir machen, ist natürlich schon überregional ab der U17 zu gucken,
ja, das
auch
ist klar.
International ab der U17 zu schauen, aber das eben auch nicht alleine, sondern in dem Moment, wo wir investieren in einen Spieler in der U17, dann muss das ein Projekt sein, was von dem die Profiabteilung nicht nur Kenntnis hat, sondern die das sozusagen in ihre Überlegungen mit einbezieht. Denn auch da geht es um Investitionen, die der Zuschauer, der ins Stadion geht, indirekt oder direkt mitbezahlt. Und insofern gehen wir mit diesen Investitionen sehr, sehr.
Dennoch gibt es ja interessante Kooperationen, zum Beispiel die mit Devadeli oder mit Sao Paulo, die erst vor kurzem bekannt gegeben wurde. Geht es da dann nur um Austausch? Und also was hat da das VfB-NLZ von?
Also im Grunde sind das ja Initiativen aus der Internationalisierungsabteilung, die dann teilweise Schnittmengen auch mit dem Leistungsfußball haben. Also Indien ist ja in jeder Hinsicht ein sehr, sehr interessantes Land, ein auch zukünftig strategischer Partner auch im Sport. Wir versuchen natürlich auch dort Fußballstrukturen zu entwickeln. In Indien ist es, sagen wir mal, erst die zweite oder dritte Ebene, die uns da auf tatsächlich Talente schauen lässt. Bei Sao Paulo ist es schon ein Stück anders. Da geht es natürlich auch um den kulturellen Austausch, den ich für sehr, sehr wichtig halte. Da versuchen wir aber keine Kooperation im kolonialistischen Sinne. Wir haben das Geld und holen die Leute
von Sao Paulo.
Ja, und spielen den Kernel hier. Wir können zur Kenntnis nehmen, dass in Sao Paulo sehr ernsthaft gearbeitet wird, geforscht wird. Wir versuchen das sozusagen auf verschiedene Füße zu stellen. der ist das Interesse am brasilianischen Markt als Partner für den VfB, der ist der Austausch mit den Mannschaften, der Wettkampf da, wir hatten sie auch beim Mercedes-Benz Cup hier. Da gibt es natürlich das Interesse, dass wir versuchen, Spieler nicht nur vom brasilianischen Markt direkt zu verpflichten, sondern sie hier über Zeitraum von 2 Jahren zu akklimatisieren innerhalb der Kooperation, um dann eine Verpflichtungsentscheidung zu treffen, die weder finanzielle noch menschliche Risiken für uns oder auch für den abgebenden Club und den Spieler selbst beinhalten. Und als wichtigen Punkt versuchen wir eben auch, den Austausch mit den brasilianischen Mannschaften zu fördern. Also wir werden im Sommer mit der U17 und 19 die Sommervorbereitung in São Paulo spielen innerhalb eines Turniers, was der Partnerverein für uns dann mit anderen großen brasilianischen Vereinen ausrichtet. Und insofern ist es keine Sache, die sich jetzt allein auf Scouting beschränkt. Das ist ein Aspekt.
Und was ich gesehen habe, die U12 und U13 war vor kurzem in Ghana. Da geht es wahrscheinlich primär um die Persönlichkeitsentwicklung unserer Spieler. Oder was steckt da dahinter? Also es ist ja wahrscheinlich keine Talentsichtung in Afrika, sondern das ist ja wahrscheinlich eher etwas, wovon unsere Spieler eben profitieren, weil sie dann auch mit neuen kulturellen Aspekten
zusammenkommen. Genau, also das ist tatsächlich ein ganzheitliches Projekt, wie ich das bisher noch nicht erlebt habe. Da ist Ideengeber im Wesentlichen unser sportlicher Leiter im Grundlagenbereich, der Tim Kirk. Die Jungs verdienen sich die Reise, die müssen dafür arbeiten, die müssen dafür sehr kreativ sein, die müssen einen Großteil des Geldes einspielen, was dann für die Reise nötig ist. Die arbeiten vor Ort in unterschiedlichsten Bereichen. Sie sind mit den Jugendlichen zusammen, sportlich und außersportlich. Sie sind im Land unterwegs, schauen sich viele für die Europäer doch nachhaltig beeindruckende Orte an, beispielsweise das Fort, wo die Sklaven gesammelt wurden und dann zu Millionen nach Amerika verschifft wurden. Orte, die wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können.
Ja,
und
ja.
Das lässt sozusagen an der Stelle niemanden kalt. Und sie lernen eben auch kennen, wie es ist, wenn die ganzen Selbstverständlichkeiten nicht mehr selbstverständlich sind. Und wenn sozusagen das tägliche Training, was wir hier mitnehmen, eigentlich ein Geschenk ist. Und was sie eben auch lernen, ist, dass dort Kinder ohne Tablet und Smartphone kreativ sind, den ganzen Tag fröhlich sind.
Ja.
Also das ist ein riesen...
Können wir Erwachsene übrigens auch lernen.
Das ist ein Eindruck, den alle mitbringen, diese Lebensfreude, die in dem Altersbereich dort da ist.
So. Aber da geht es ja auch darum, für euch einfach junge Menschen zu entwickeln, sage ich jetzt mal, weil wir wissen, die Durchlässigkeit ist ja nicht so riesig, dass das, was ihr den jungen Menschen gebt, dann dem VfB zugutekommt. Mittelfristig sicherlich, aber langfristig vermutlich nicht, aber das ist dann schon auch so ein bisschen Berufung von jemandem, der im NLZ arbeitet, wahrscheinlich von allen, die im NLZ arbeiten, einfach jungen Menschen zu helfen, einfach einen guten Lebensweg zu finden, oder?
Genau, also wir haben ja mit Olli Otto, ist der pädagogische Leiter, also durchaus auch einen Bildungsauftrag, den wir ja wahrnehmen, aber natürlich gilt es für die Kleinen, ist diese Reise persönlichkeitsbildend und prägend. Ich glaube, dass der jede Erinnerung ganz lange mitnimmt und seine eigene Situation dann auch nochmal anders bewerten und einschätzen kann. Und natürlich ist das ein ganz wesentlicher Aspekt, dass wir versuchen wollen, aufzuzeigen, dass das, was wir hier haben, und das, was wir als alltäglich gegeben hinnehmen, andernorts eben purer Luxus.
Jetzt aber zu U19. Da wollte ich gerade hinleiten. Und natürlich zum großen Viertelfinale gegen Barcelona am Mittwoch. Ausverkauftes Haus, knapp 10.000 Zuschauer sind vor Ort. Was bedeutet die Teilnahme an der Youth League und das Erreichen natürlich des Viertelfinals für den VfB und für das NLZ?
Ja, für den VfB historisch wahrscheinlich weniger. Und für das NLZ wollen wir die Bedeutung auch nicht hochnehmen. Aber wo die Bedeutung überhaupt nicht hoch genug einzuschätzen ist im Bereich der Wettkampferfahrung, die Jungs dort sammeln. Also erstmal war die Youth League ja ein Geschenk der Profimannschaft an die U19. Und dann haben wir uns mit einer aus meiner Sicht tollen Qualifikationsrunde diesen Wettbewerb verdient. Da hat die Mannschaft von Nico Willig ja nicht nur ein wirklich überragendes Spiel, sondern sehr, sehr viele beeindruckende Auftritte hingelegt. Und natürlich ist so ein Spiel prägend. Also wir können durch kein Training, durch nichts so einen Spannungsbogen erzeugen, in dem dann Lernen stattfindet, nachhaltiges Lernen stattfindet, wo die Jungs tatsächlich sich beweisen müssen. Also schon auf dem Weg nach Lissabon war klar, wir spielen dort gegen überragende Mannschaften.
Ja, absolut.
Also Mannschaften, die nicht nur in diesem Turnierverlauf nachgewiesen haben, dass sie teilweise über ein Ding stehen, sondern die sich auch eben definieren, Lissabon als ein Ort, in dem sozusagen Profis ausgebildet und entwickelt werden. Und ich glaube, dass wir nach einem relativ schwierigen Start beim ersten Spiel gegen Madrid in vielen Bereichen gezeigt haben, dass nicht nur unsere Trainer tolle Ideen haben, technisch, taktisch wissen, ihre Mannschaft einzuschätzen wissen und das auch während des Spiels davor und danach hervorragend steuern, sondern dass wir eben auch Spieler haben, die anpassungsfähig sind und unter besonderen Stressbedingungen funktionieren. Jetzt spielen wir gegen Barcelona, das ist tatsächlich dann irgendwie so ein bisschen Nonplusultra und Benchmark an sich. Und sind wir trotzdem gespannt, wie sich die Mannschaft dort schlagen wird. Also,
aber die Kulisse ist ja brutal. Also ich glaube, die U19 oder keiner der Spieler, die bei uns in der U19 spielen, haben jemals vor so einem Publikum gespielt bislang, oder? Ja. Müsste halt für die meisten das erste Mal sein. Und alle werden wahrscheinlich dann natürlich auch weiß-rot tragen. Also da wird schon heiß werden.
Es gibt schon ein paar Jungs, die in der zweiten Mannschaft vor ähnlichen Kulissen gespielt haben.
Das stimmt, da hast du mittlerweile auch durch die dritte Liga natürlich die ein oder andere, ich sag mal, Stresssituation zu überwinden, wenn man da in Dresden oder in Rostock plötzlich vor der Kulisse auflaufen darf, das stimmt. Aber was ich nochmal sagen wollte, weil ich fand es gerade super spannend, wie du es beschrieben hast, mit dem Beginn sozusagen in der Youth League. Ich finde nämlich, dass diese Mannschaft einen unglaublichen Reifeprozess durchlaufen hat in dieser Youth League-Saison. Und du siehst halt wirklich diese Entwicklung vom ersten Spiel gegen Real Madrid mit diesem unglücklichen 0-1, muss man ja so sagen, bis hin...
Also unglücklich für Madrid, also das hätte durchaus...
Für uns unglücklich, also ich hätte das 1-1 eher gesehen.
Wirklich, also dann haben wir zwei unterschiedliche Spiele gesehen.
Ich muss dazu sagen, ich habe nebenbei noch gearbeitet, aber ich fand schon, dass der VfB da gut unterwegs war.
Sehr auf deine Arbeit konzentriert, also mit dem 0-1 waren wir tatsächlich in Madrid extrem gut bedient.
Ich fand die erste Halbzeit fand ich gut. Ich fand die gut. Oder besser, als ich wahrscheinlich erwartet habe. Man muss dazu sagen, dass ich natürlich, genauso wie du, Youth League dann erstmal mit was sehr, sehr Großem verbinde. Und gedacht hätte, okay, der VfB Stuttgart ist ja jetzt kein NLZ, beziehungsweise keine U19, die regelmäßig in der Youth League spielt. Plötzlich haben wir die Möglichkeit, ihr habt ja jetzt den Kader auch nicht auf die Youth League ausgerichtet. Da könnte man natürlich auch schon wieder die Frage stellen, was sagt das eigentlich über die Qualität unserer Jungs aus, dass sie plötzlich so mithalten können? Ja, es gibt ja dann eben die großen Youth League Teams, die immer dabei sind und natürlich dementsprechend auch eine ganz andere Kaderqualität vorzuweisen haben. Und plötzlich steht der VfB im Viertelfinale.
Ja, ja. Also, das war auch gar nicht respektlos unserer Mannschaft gegenüber gemeint, sondern sollte eher zum Ausdruck bringen, dass wir tatsächlich dort in ganz vielen Situationen, das wird im Übrigen vom Trainer nicht anders gesehen,
das glaube ich sofort.
Tatsächlich an der Intensität, der Qualität der Aktionen, dass wir da doch sehr weit weg waren. Und mit dem 0-1 waren wir in Madrid gut bedient, aber ich stimme dir hundertprozentig zu, dass die Mannschaft natürlich mit vielen Kontextthemen dann auch zu kämpfen hat. Die fliegen mit der Profimannschaft zusammen, die haben dieses Erlebnis zum ersten Mal, müssen sich in so einem Rahmen beweisen. Und da gibt es sicherlich eine ganz andere kollektive Erfahrung in Madrid, wie man mit so einem Spiel umgeht. Und dann hat aber die Mannschaft gesehen, dass tatsächlich sie dort in keiner Situation ist, in der sie chancenlos ist. Und das hat dann spätestens nach dem nächsten Spiel doch gegriffen.
Wer hätte mir das auch schon gereicht? Dass ich gemerkt habe, der VfB ist nicht chancenlos und war davon so begeistert, weil ich fand es nicht so schlecht und noch geiler fand ich für mich halt einfach zu sehen, okay, die Mannschaft wächst mit jedem Spiel. Ich fand das brutal, das Spiel in Turin, wie sie da zum Schluss noch zurückgekommen sind, also das hat mich komplett umgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. War wirklich großartig, du wolltest was sagen.
Oder ich kann was sagen. Jetzt am Mittwoch haben wir ja Glück, dass das Spiel erst um 16 Uhr angepfiffen wird und nicht dann, glaube ich, wirklich um 12 Uhr, um 13 Uhr. Und viele VfB-Fans wären sicherlich auch zu den anderen Spielen gegangen. Wie zufrieden seid ihr mit den Anstoßzeiten? Habt ihr irgendeinen Einfluss bei der UEFA, dass das ein bisschen später nach hinten verlegt wird?
Das ist eine Suggestivfrage. Also jetzt zu sagen, dass ich damit zufrieden wäre ja nicht hier. Also ja, die Anstoßzeiten sind spannend und wahrscheinlich nicht besonders zuschauerfreundlich. Und trotzdem gibt es da nicht so viel Diskussionsspielraum mit dem Verband.
Das ist wahrscheinlich genau wie mit den Spielansetzungen für die Profis, mit denen auch niemand zufrieden ist, aber da wenig Spielraum ist.
Wenn wir jetzt also wir haben es nicht unversucht gelassen, um ja, das auch klar zu sagen. Wir haben das versucht, Aber wir haben da auf den berühmten Granit.
Und wahrscheinlich hätte es auch nichts dran geändert, wenn wir jetzt eine eigene Spielstätte für die Jugendmannschaften hier irgendwo stehen hätten.
Nein, das hat damit gar nichts zu tun.
Ja, ist sehr schade, weil ich hätte gerne noch mehr Spiele live vor Ort sehen wollen. Was bedeutet denn eigentlich so eine Teilnahme an der Youth League für den VfB Stuttgart organisatorisch? Ist ja auch etwas, was wir noch nie erlebt haben.
Auch das muss man klar sagen, wir loben ja immer die Trainer und die Sportler, aber das Leistungszentrum an sich und die Administration hat sich ja in diesem Jahr nicht nur auf verschiedene neue Wettkampfformate einstellen müssen, sondern auf zwei neue Spielstätten. Und das betrifft Asbach ganz genauso wie das Gazi-Stadion. Und da ist es tatsächlich so, dass wir trotz vieler Neuerungen mit unserer Mannschaft im Leistungszentrum und auch durch die Abteilung und Unterstützung aus dem Hauptverein eine Situation hinbekommen, in der es keine wesentlichen Fehltritte gegeben hat. Das finde ich erstaunlich.
Ja, absolut.
Also wir haben in vielen Bereichen Neuland betreten, sowohl was die Spielklassen und Wettkampfformate betrifft, als auch die Spielstätten.
Ich finde auch die Übertragungsqualität, das muss man ja auch mal ansprechen, bin ich ja häufig Konsument auf VfB-TV, hervorragend. Überhaupt auch Social Media, wie wir mitgenommen wurden, das war alles klasse. Ich frage mich, wie die Jungs das eigentlich alles verpacken. Weil was man ja nicht vergessen darf, die spielen nicht nur in der Nachwuchsliga Fußball, die spielen jetzt auch in der Youth League Fußball und dazu kommt ja auch noch, dass viele von denen gerade einen Schulabschluss machen müssen. Wie kriegen die das alles gewuppt?
Und die spielen teilweise in der zweiten Mannschaft und spielen
auch
teilweise
noch, bei den Profis.
Bei den Profis und in der Nationalmannschaft. Ja. Also tatsächlich ist es so, dass in diesem Jahr vieles übereinander liegt und ich selbst habe einfach zur Kenntnis nehmen müssen, ich versuche tatsächlich jedes Spiel der zweiten Mannschaft zu sehen, die U19 Spiele zu sehen. Die Belastung, die allein durch so einen Reisetag entstehen, und da reden wir nicht von Atemlosigkeit, sondern da reden wir über einen Dauerzustand, in dem man sozusagen unterwegs ist und nicht runterkommt, der ist für die Spieler eine enorme Belastung. Und also das bedarf einer besonderen Disziplin, es bedarf einer besonders guten Arbeit der Trainer, dafür zu sorgen, dass dann eben auch Energie für die Schulthemen da ist, für die Themen im Trainingsalltag wie das im Einzelfall geschieht, sicherlich mit großer Anstrengung.
Also wir kennen es jetzt von Sebastian Hoeneß, der ja immer wieder darauf abzieht, okay, wenn ich jetzt englische Wochen habe, kann ich eigentlich nicht richtig trainieren. Also ich mache halt ein bisschen Video, mache ein bisschen Regeneration und dann ist das nächste Thema wieder dran, also sprich das nächste Spiel. Wie schlimm war das jetzt, sage ich mal, schlimm in Anführungsstrichen, für unsere U19 mit diesen englischen Wochen? Also ist das bei Jugendspielern dann vielleicht dann doch eher so, dass das Spiel an sich mehr Fortschritt bringt als reine Training, oder kann man das gar nicht so verallgemeinern?
Ja, nach Fest kommt lose. Auch wir können nicht über den Punkt trainieren, dann würden wir uns tatsächlich hier ja auch selbst schaden. Aber wir haben am Wochenende die Situation, dass wir Spieler haben, die am Sonntag in der zweiten Mannschaft spielen, am Mittwoch in der Youth League, am Samstag wieder in der zweiten Mannschaft.
Aber bremst das die Entwicklung?
Nee, man muss das, also die Entwicklung bremst das Spiel nicht. Wenn wir natürlich in eine dauerhafte Überlastung gehen, ist das nachteilig. Dann haben wir mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Und da müssen wir und sind auch sehr sensibel unterwegs bei dem Thema. Auch wir haben Athletiktrainer, die sich die Situation genau anschauen, die im Dialog sind mit der medizinischen Abteilung, mit den Trainern. Also das überlassen wir nicht dem Zufall, sondern diskutieren die einzelnen Belastungssituationen für jeden einzelnen Spieler im Detail.
Mir rennt die Zeit ein bisschen davon, deswegen muss ich jetzt schnell rüberspringen zur Nachwuchsliga. Die interessiert mich nämlich auch noch, da habe ich zwei Fragen dazu. Erstens, wie fällt dein vorläufiges Fazit zu dieser Änderung aus, dass es diese Nachwuchsligen gibt? Und zweitens, welche Ziele steckt man sich denn bezüglich der DFB-Nachwuchsliga für die U19 jetzt zum Beispiel?
Das kann ich so genau gar nicht sagen. Also ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute Struktur hatten mit den Bundesligen, um die uns halb Europa beneidet hat, weil die natürlich sozusagen auf einem Gesamtsystem aufbauen, von den untersten Ligen bis in die Bundesliga. Ich glaube schon, dass es durchaus Sinn ergeben hätte, möglicherweise Staffeln zusammenzulegen oder ein internationales Format obendrauf zu legen, regional gesehen.
Also warst du kein Fan von dieser...
Also ich halte es immer für schwierig, wenn man versucht, Dinge neu zu machen und dann über Leichen geht.
Ja, okay, also, verstehe.
Jetzt ist es sehr martialisch ausgedrückt, aber man hat natürlich in allerkürzester Zeit ein System, was sicherlich verbesserungswürdig ist, komplett über den Haufen zu werfen. Und es ist im Grunde so, dass wir eine Hinrunde erlebt haben, die für uns deshalb lohnenswert gewesen ist, weil wir die Youth League nebenbei hatten. Stell mir das Ganze vor, ohne Youth League, dann wäre das, dann hätten wir als Verein uns nach Wettkämpfen anderer Art umsehen müssen. Das ist sicherlich Fakt. Ich will aber auch jetzt nicht alles schlecht reden, was in diesem Bereich stattgefunden hat, kann ich gar nicht. Wir haben jetzt eine Rückrunde, die spannend ist, die sozusagen die besten Mannschaften zusammenbringt, aber die natürlich auch zu einer Reisetätigkeit führt, über die man auch mal nachdenken muss, im Zweifelsfall. Aber ich bin jetzt kein glühender Verfechter der Nachwuchsliga. Ich sehe die negativen Aspekte der Hinrunde schon deutlicher, als es manch anderer tut. Aber mich jetzt jeder Innovation zu sperren, das wäre auch falsch. Ich glaube nur, dass wir tatsächlich nicht zufrieden gewesen wären mit der Ausgewogenheit der Wettkämpfe in der Hinrunde, wenn wir die Youth League nicht gehabt hätten.
Das haben wir ja auch besprochen. Wir haben ja auch so ein Stück weit bemängelt, wenn man das so möchte. Was bringt das jetzt eigentlich der U19, gegen komplett unterlegene Gegner zu spielen? Und was bringt das dem unterlegenen Gegner, um sich weiterzuentwickeln? Aber das ist ein anderes Thema, was wir natürlich auch noch unbedingt besprechen müssen. Seitdem du da bist, ja, gewinnt die U19 wieder den Mercedes-Benz Junior Cup. Ja. Deswegen die Frage, liegt's an dir oder haben wir einfach nur gerade Jahrgänge, die eine besondere Hallenaffinität mitbringen?
Oder liegt's an den Gegnern? Christian Gentner hat gesagt, also war dann irgendwie einen Monat da, dass ich dann hätte aufhören müssen, gleich nach, weil es besser nicht würde.
Da wusste er noch nicht, dass es in die Youth League geht.
Ja, oder dass wir es im nächsten Jahr nochmal gewinnen. Ja, da kommt sicher eines zusammen. Ich glaube, dass die Trainer nicht besonders viel falsch machen, dass sie eine Mannschaft aufs Parkett bringen und sie sozusagen innerhalb dieses Formats so unter Feuer setzen und so zusammenstellen, dass die funktionieren. Das sind ja auch dann keine Zufälle. Und dass wir am Ende auch eine Generation jetzt haben, die Qualität mitbringt. Und wir müssen ja eben auch dazu sagen, dass wir mit Max Herwert, mit Chris Olivier, mit Jasino Malanga auch eben Leute dauerhaft nach oben abgeben, die dieser U19 gar nicht zur Verfügung stehen. Also das ist sicherlich schon eine sehr, sehr gute Qualität, die da in der U19 vorhanden ist. Und also ich kann da am wenigsten für.
Weil du Max gerade eben aufgezählt hast, da fällt mir noch was ein. Also wir haben ja auch Finjelic jetzt geholt, der kommt von Nürnberg, die offensichtlich ein sehr, sehr gutes NLZ haben, bei denen gelingt es ja regelmäßig, absolute Granaten in die Bundesliga zu setzen. Junge Spieler, die jetzt nicht nochmal 4-5 Jahre brauchen, sondern direkt funktionieren. Findest du das beste Beispiel? Weißt du, was die besser machen als der VfB Stuttgart?
Das ist fast eine philosophische Frage, weil natürlich das eine das andere bedingt. In Hamburg haben wir, wie gesagt, das ist auch ein bisschen ein Unterschied zu hier. Wir hatten überhaupt nicht die Möglichkeit, uns, wenn einer nicht funktioniert hat, uns auf einem uns beliebig zur Verfügung stehenden Markt zu verstärken.
Ja, verstehe.
Also darüber haben wir heute tatsächlich gesprochen. Welchen Impact hat das Ganze, wenn wir wissen, okay, ein Spieler entwickelt sich nicht so, wie wir uns das vorstellen, vielleicht über den Zeitraum eines halben Jahres. Und wir haben die theoretische Option, dass da 5, 6, 7 schon in der Warteschlange stehen, wo wir nur noch zuschlagen müssen. Führt das dazu, dass wir auch möglicherweise nicht die Intensität erreichen, die man braucht, um tatsächlich einen Spieler zu entwickeln? Das ist sehr spekulativ. Ich glaube, dass wir jetzt eine Generation an Spielern haben, die tatsächlich die Qualität für die zweite und die erste Liga mitbringt und wir jetzt konsequent dranbleiben müssen und diese Jungs platzieren. Im Übrigen ist ein extrem wichtiger Schritt auch die Einstellung vom Tobias Werner, der sich tatsächlich nicht in der Frage, da einen roten Teppich auszurollen oder den Weg noch einfacher zu machen, sondern in der Frage, dass er tatsächlich nur dafür da ist, frei von Transferperioden, frei von der Frage, passt es oben gerade oder passt es oben nicht gerade, sich kontinuierlich um die Entwicklung der individuell herausragenden Spieler zu kümmern. Ein Draht zum Sebastian Hoeneß, zum Trainerstab, zum Christian Gentner aufbaut, um dort dauerhaft Lobbyarbeit zu machen.
Ich glaube, Tobis Posten ist mittlerweile Lizenzbedingung. Habe ich das richtig?
Glaube ich nicht.
Nee, war das nicht das Thema? Ich meine, da kam mal irgendwas dazu. Das heißt, ich wollte jetzt eigentlich sagen...
Deshalb machen wir es aber nicht.
Nee, ich wollte gerade nur sagen, das wäre ja dann jetzt mal ein gutes Beispiel gewesen, wie so Neuerungen dann auch auf jeden Fall weiterführend sind. Nein. Weil er ist ja schon ein wichtiger Mann für den VfB Stuttgart inzwischen geworden und lange wussten ja die Leute gar nicht, was macht er eigentlich, wenn man sich nicht ein bisschen tiefer damit beschäftigt hat. Mittlerweile, wenn ich mich mit VfB-Fans unterhalte, ist das bekannt, dass er sich halt insbesondere um die Top-Talente kümmert.
Es ist total wichtig, dass der VfB Stuttgart versucht, Entscheidungen für sich zu treffen und nicht immer sozusagen das umzusetzen, was der Verband mit der Gießkanne über alle auskippt, sondern sich die Frage stellt, okay, was wirkt im Stuttgarter Fußballkontext? Mhm. Und Tobi ist ja nicht nur jemand, der durch seine persönliche Vita als Ex-Profi, als Spieler hier, sondern eben auch als Persönlichkeit, der bescheiden ist, diese Demut hat und die nie aufgesetzt ist, sondern die einfach Teil eben seiner Persönlichkeit ist und deshalb in der Lage ist, nicht irgendwie als dritte sportliche Kraft im Verein wahrgenommen zu werden, sondern als jemand, der mit großer Glaubwürdigkeit und mit Kompetenz in der Lage ist, Türen zu öffnen.
Vielleicht können wir mit dem auch mal sprechen. Kommt auf die Liste. Ich muss noch ganz kurz Nico
Willig ansprechen.
Ja, das glaube ich. Aber es lohnt sich heute auch. Und ich muss noch ganz kurz Nico Willig ansprechen. Dann darfst du die U21 übernehmen und dann sind wir auch schon durch. Mich interessiert nämlich, ich habe gesehen, im vergangenen Sommer wurde der Vertrag mit Nico verlängert. So ganz klar wurde mir nicht, wie lang er eigentlich Vertrag hat beim VfB Stuttgart. Kann man dazu was sagen? Oder zumindest uns die Sorge nehmen, dass wir in der kommenden Saison einen neuen Trainer brauchen auf dieser Position, weil er ist ja schon ein super wichtiger Mann hier beim VfB Stuttgart. Also die Erfolge, die er mit der U19 feiern konnte, die sind ja wirklich großartig.
Da kann ich mich ja nur unbeliebt machen, wenn ich da jetzt nicht Ja sage. Ja. Also wir wissen ganz genau, was wir an Nico Willig haben und nicht erst seit dieser Saison, sondern er hat sich ja in verschiedenen Positionen schon beim VfB Stuttgart bewegt, ganz oben und in diesem Bereich. Nico Willig ist ein sehr meinungsstarker, sehr kompetenter Trainer, ein Trainer, der sozusagen sich in der Wettkampfsituation, nicht von der Wettkampfsituation mitnehmen lässt, sondern einen kühlen Kopf bewahrt, der in der Lage ist, Spieler voranzubringen, der eine positive Voreingenommenheit für viele Spieler mitbringt. Das, was wir gerade einfordern, dass es halt mehr ist als ich benutze dich, um hochzukommen und der Spieler benutzt den Trainer, um hochzukommen, sondern dieses aufeinander angewiesen sein, als Gemeinschaft erfolgreich zu sein. Das sind Themen, die er mitbringt und als starke Persönlichkeit eben auch das mannschaftliche Konstrukt verteidigt. Es gibt ja immer so ein bisschen den unausgesprochenen Vorwurf, dass sie unser Topspielerprinzip, wo wir dann eben sagen, ein Spieler, der von uns eingeschätzt ein hohes Potenzial hat, muss unabhängig von seiner Spielwirksamkeit spielen, egal ob er dann den mannschaftlichen Erfolg gefährdet, dass sich sozusagen unser Topspielerprinzip den mannschaftlichen Erfolg zur Beute macht. Das sind so Sachen, die wir im Diskurs haben. Aber Nico ist halt in der Lage, genau die Dinge miteinander zu verbinden. Ist auch jemand, der mit sich diskutieren lässt. Und an der Stelle eben, wie auch der Markus Fiedler, ja, eine Etage höher. Und auch Daniel Jung wird in der U17, um mal die höchsten Leistungsmannschaften nur zu nennen, eben wichtige personelle Faktoren in unserer Talententwicklungsstrategie sind.
Aber
und auch bleiben. Um die Frage zu beantworten. Okay,
ja, das war die entscheidende Antwort, die ich hören wollte. So, jetzt Sebastian, U21, was haben wir uns gefreut? Dritte Liga, ab geht's. Und ich bin immer noch begeistert von dem Saisonstart gewesen. Mittlerweile konnten wir auch mal auswärts gewinnen. Das tat mir auch ganz gut. Und dennoch muss ich sagen, ich genieße das total momentan mit unserer U21, die dritte Liga etwas näher beleuchten zu dürfen.
Ja, gerne. Denn wir reisen, wie gesagt, weiter zur U21 und vielleicht auch mal kurz noch in der Zeit zurück zum 18. Mai 2024. Letzter Spieltag, VfB ist Zweiter, tritt gegen den Dritten, die TSG Hoffenheim an und die Kickers, die auf Platz 1 sind, spielen in Homburg und ja, die U21 des VfB gewinnt, die Kickers verlieren und die U21 steigt auf. Wie hast du den Tag damals erlebt? Ein Auge auf dem Platz, das andere irgendwie auf dem Ticker und hast du morgens, als du aufgestanden bist, so ein Gefühl, dass es klappt, dass es nicht klappt?
Also wir hatten ja irgendwie, waren ja schon weg vom Fenster, also in der Saison. Das hat sich ja im Grunde erübrigt. Und als wir dann irgendwie in den letzten 3-4 Spieltagen hatten wir schon das Gefühl, dass die Leute uns sozusagen Platz gemacht haben auf dem Weg. Natürlich glaube ich, hat sich aus unserer, also die Dynamik in der Saison, der hat einfach für uns gesprochen. Wir haben mit der Leichtigkeit dann am Ende desjenigen, in dem man es eigentlich nicht mehr zutraut, dann überragende Leistung gebracht, hat die Mannschaft von Markus Fiedler dann am Ende aus meiner Sicht einen unglaublichen Erfolg dort errungen und die Voraussetzung geschaffen, dass wir Talententwicklung heute noch besser und schneller zustande bringen. Insofern ist der mannschaftliche Erfolg eben auch nicht immer ganz unwichtig, um Voraussetzungen zu schaffen. Das hatten wir schon gesagt. Aber ich habe den Tag sehr genossen. Ja.
Wir auch. Ja. In jeglicher Hinsicht. Danach gab es ja auch noch ein tolles Spiel hier drüben im Stadion.
Stimmt, ja, und schönes Wochenende. Ja.
Ich möchte kurz sagen, im Endspurt war es für mich das Spiel in Frankfurt. Weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, das Spiel von uns in Frankfurt, danach habe ich gesagt, wir schaffen das. Und da waren wir ja noch nicht auf Platz 1, aber das war so ein krasses Spiel, weil Frankfurt auch gut unterwegs war an dem Tag, aber no chance in hell. Wir haben das Ding durchgezogen und wirklich, mich hat das so stolz gemacht, als die Jungs das geschafft haben, aber gut, Sebastian, weiter.
Wie wichtig ist jetzt die Teilnahme in der dritten Liga, gerade für so Talente wie Dennis Heim, Benny Boyacci oder Jorginho Malanga, also wie viel mehr Raum gibt die Liga ihnen, die sie dann in der Liga drunter nicht gehabt hätten?
Ja, auch die Frage ist ja suggestiv. Also die
Frage ja wie, also ne?
Also es fängt an mit der Vorbereitung auf so ein Spiel. Wenn man gegen Schott Mainz vor 200 Zuschauern spielt, macht es was anderes mit dem Jugendspiel, als wenn er weiß, er fährt nach Rostock und da sind 20.000 im Stadion und die nehmen auch kein Blatt vor den Mund. So, also das ist tatsächlich die Heranführung an den Profifußball. Und auch das kann man nicht simulieren, sondern das geht tatsächlich nur, wenn die Bedingungen so sind, wie sie sind. Und was eben für uns toll zu sehen war, es gibt Spieler, die brauchen diese Stimulanz. Mhm. Also so ein Jorginho Malanga, der hat sich in der U19 in vielen Situationen viel, viel schwerer getan, als er das unter den Rahmenbedingungen der U21, wo er von der ersten bis zur letzten Minute gefordert war, dann getan hat. Und wir haben, das muss man auch klar sagen, wenn wir mal die zweiten Mannschaften nebeneinander legen, eine Verweildauer unserer, glaube ich, ersten 16 Spieler, also die ersten 16 mit der meisten Spielzeit, wenn man mal verglichen, glaube von über 6 Jahren, während das in Dortmund und das in Hannover irgendwie knapp 1,5 Jahre sind. Also da spielt die A-Jugend keine Rolle für das, was in der zweiten Mannschaft passiert beispielsweise. Und dann ist es auch so, und da muss man einfach sagen, da ist Markus Fiedler also extrem konsequent, da gehen ungefähr 40% der Spielzeit auf die Jahrgänge 2005, 6, 7.
Ja.
Das ist natürlich, wenn ein Trainer, der umfangen ist von der Sorge, lieber 2 Korsettstangen mehr als ein Talent, ist so eine Herangehensweise gar nicht möglich. Und natürlich muss der Qualitätsgedanke eine Rolle spielen, aber es gibt auch in der Bundesliga Fälle, wo Spieler subventionierte Spielzeit bekommen, um sich zu entwickeln. Und das ist ja bei uns auch passiert. Und genauso konsequent geht der Markus mit seinem Team diesen Weg. Meine Sorge, das hatte ich ja auch schon gesagt, war immer die, dass wir tatsächlich zu reaktiv sein werden in der dritten Liga und einfach damit zu tun haben, die Bälle hinten rauszuhauen und im Wesentlichen dann gebunden sind, das Spiel gegen den Ball irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Es ist ganz klar so, dass wir auch in dieser Saison, unabhängig davon, wie sie ausgeht, tatsächlich unseren Fußball ganz oft durchgesetzt haben. Und das bestätigt eben und wird eben auch bestätigt dadurch, dass wir weniger Spieler aus dem Ausland für die zweite Mannschaft angeboten bekommen, als vielmehr eine große Nachfrage nach unseren Spielern besteht.
Ich finde sogar, ihr habt euch parallel entwickelt. Also du hast einmal das, was den VfB immer auszeichnet, auf den Platz gebracht. Ich finde, spielerisch ist der VfB echt einer der besten Mannschaften. Wenn ich einfach nur die die Spielfolge sozusagen mir anschaue, dann sieht das immer gut aus. Peter Wollitz auch gesagt,
dann haben wir nur noch verloren erstmal.
Scheiße, schneid mal raus. Nee, aber auch defensiv hat man sich ja verbessert. Also du merkst halt einfach, der VfB insgesamt profitiert davon und ich glaube, der wichtigste Aspekt, den du vorhin auch angesprochen hast, ist halt einfach, du spielst regelmäßig vor einer großen Kulisse. Das ist mal was ganz anderes als in der vierten Liga. Ja, also ganz klar, also das ist schon nochmal ein riesen Benefit. Wie schlimm wäre es denn jetzt für euch, wenn es wieder runterginge? Also macht das dann die Ausbildung dieser Jungs dann etwas schwerer oder muss man sich dann vielleicht auch umschauen, ob man dann eher mal eine Leihe anstrebt oder sagt man dann, eigentlich macht es für die Entwicklung einzelner Spieler nicht den entscheidenden Unterschied, ob sie jetzt in der vierten oder dritten Liga spielen.
Also schlimm ist im Fußball, wenn wir gleichgültig mit Menschen umgehen, wenn wir uns gegenseitig nur benutzen, wenn wir tatsächlich nur Eigeninteressen in den Vordergrund stellen. Es ist völlig klar, dass unser Aufenthalt in der dritten Liga ein großer Stresstest, sportlich, organisatorisch, finanziell. Für den Verein ist insofern eine gewisse temporäre Präsenz dort von vornherein klar ist, dass wir enttäuscht wären, dass wir alles dafür tun, nicht alles, aber fast alles dafür tun, um drin zu bleiben, dass die Mannschaft, Trainer den größten Ehrgeiz haben, die Saison positiv abzuschließen, ist doch völlig klar. Aber die Welt geht für uns weder sportlich noch sonst unter, wenn wir in der Regionalliga spielen.
Ich muss dir doch mal ins Wort fallen. Macht für dich das Modell England, ja, dass praktisch die großen Clubs eine eigene Liga für ihre U21 haben etc. mehr Sinn als das, was wir jetzt machen mit der dritten Liga? Das
hatten wir ja schon bei Nieselregen am Donnerstagabend, dann die ganzen Frustrierten, die von oben sich gespielt, also das ist ja kein Fußball, sondern das tatsächlich Bestrafung, und ich glaube, da lernt auch niemand was, weil in dieser Liga keine Ambition entwickelt wird. Das, was wir in dieser Liga haben, wo wir uns sportlich für qualifizieren mussten, und das sind ja im Wesentlichen die Jungs, die jetzt auch spielen, das ist durch nichts Künstliches zu ersetzen, und ich würde mich gegen so eine Nachwuchsrunde, also da würde ich mich mit Händen und Füßen wehren, die bringt niemandem was.
Wenn man sich das Ergebnis von U21 in der Liga anguckt, dann meint man ein Muster zu erkennen, dass es gegen die Mannschaften, die oben in der Tabelle stehen, die besseren Ergebnisse gibt. Ist das jetzt ein Trugschluss aus Fansicht oder ist das tatsächlich so, dass sich die U21 gegen spielerisch starke Gegner leicht tut, leicht her?
Also gegen Cottbus haben wir im Hinspiel verloren, gegen Dresden haben wir im Hinspiel verloren. Also das Muster können wir jetzt gerade im Moment erkennen. Ja, ich glaube schon, dass wir natürlich dann am Ende gegen Mannschaften gespielt haben, die im Aufwind waren, die uns möglicherweise am Ende vielleicht so ein Stück unterschätzt haben, die wir aber auch mit den richtigen taktischen Mitteln, die dann als Matchplan vom Trainerteam ausgegeben wurden, auch richtig bekämpft haben und dann effektiv gewesen sind. Natürlich kann ich mich an einem 0-0 Halbzeitstand, an einer knappen Führung gegen den Tabellenführer mehr berauschen als in einem Spiel, in dem das von mir so ein Stück erwartet wird. Ich glaube, dass wir diese Spiele tatsächlich am Ende auch nicht glücklich gewonnen haben, sondern oft eben auch verdient. Ne?
Also, Saarbrücken, für mich ja. Bombenspiel gewesen von euch. Hochverdient gewonnen, würde ich sagen.
Ja, oder auch gegen die Arminia zu Hause. Also gerade, ich glaube, das Muster ist, was auf sich ist, in Heim- und Auswärtsspiel.
Gut, dass du gesagt hast, zu Hause, weil das andere, da reden wir nicht drüber,
das Auswärtsspiel.
Habe ich vergessen.
Das war furchtbar.
Habe ich vergessen, alles, was an dem Tag war. Ich habe mir alles angucken müssen und habe danach gedacht, ja, okay, man hat mal Pech, man hat mal, naja.
Bitte. Es ist so, letzte Saison habt ihr euch am letzten Spieltag für den Aufstieg angeboten quasi und habt dann klar gemacht. Auch diese Saison wird es wahrscheinlich wieder relativ lange dauern, bis man Planungssicherheit hat. Wir als VfB-Fans kennen von den Profis früher die zweigleisige Planung für zwei verschiedene Ligen. Gibt das für die U21 auch? Klar, Spielstätte ist wahrscheinlich sowieso ein Thema, aber auch was den Kader angeht. Also muss man dafür zwei Ligen planen?
Also Sicherheit gibt es sowieso nicht. So, und also wir planen nicht für Ligen. Also wir planen für unsere Talente. Und wir müssen einfach sehen, es gibt Spieler, für die würde ein weiteres Jahr in der Regionalliga nicht sinnvoll sein. Die müssen wir tatsächlich, für die müssen wir Optionen schaffen. Und insofern versuchen wir natürlich für unsere Spieler ein Szenario aufzubereiten, in dem sie entsprechend gefördert werden. Das ist ein bisschen tricky, weil wir natürlich auch Spieler haben, die davon profitieren, möglicherweise im Trainingskader der Lizenzmannschaft dabei zu sein, ihre Wettkämpfe in der vierten Liga zu machen. Da muss man halt schauen. Nicht jede Leihe ist lohnenswert. Die hängt sehr vom Handelnden, insbesondere im Trainerpersonal, ab. Aber wir sind dort nicht in der Situation, dass wir über sein oder nicht sein entscheiden und planen, sondern da haben wir eine relativ klare Marsch runter, nicht so viel Schwungmasse.
Mhm. Aber vierte Liga wird dann bedeuten, keine Heimspiele mehr in Groß-Asbach, vermutlich.
Das würde ich nie sagen.
Okay.
Wie findest du das, dass ihr nach Groß-Asbach müsst?
Dürft.
Ich sag's aus Fansicht, ja. Weil für mich ist es manchmal echt eine Tortur.
Ja, für alle. Also wir haben nur in der Tat keine vergleichbare Spielstätte, aber wir haben ja gute, um nicht zu sagen herausragende Initiativen, wie wir auf der Mitgliederversammlung gehört haben. Und ich finde, dass es weniger darum geht, den Spielern noch mehr Serviceangebote zu machen, ihnen noch mehr Dinge abzunehmen, aber dass man ihnen eine gute Sportinfrastruktur zur Verfügung stellt. Und das ist ein Anspruch, den hat der Präsident auch benannt, dass bei ihm auf der politischen Tagesordnung ganz oben steht. Und da setzen wir große Hoffnung. Und das wird ein wesentlicher Entwicklungsschritt sein von einem Club, der das beste Stadion in der Liga hat, eben auch eine Trainingsinfrastruktur zu haben, die dem standhält.
Also Sebastian, wenn du jetzt aus deinem Blog noch eine Frage hast, kannst du die raushauen. Ansonsten war es das jetzt so langsam.
Bedacht.
Okay, ja. Dann sage ich einfach schon mal Danke. Ja? Ich habe 30% meiner Fragen stellen können. aber gut, wir müssen natürlich diese 90 Minuten einhalten. Anders geht's nicht, aber eine schiebe ich jetzt noch schnell ins Outro. Und zwar, was kostet denn eigentlich dem VfB dieses Invest in die Zukunft? Was kostet so eine NLZ-Arbeit? Kann man das beziffern?
Ja, also natürlich, das machen wir auch. Also tatsächlich die Bereitschaft, jedes Einzelnen von früh bis spät nicht nur einem Beruf, sondern einer Berufung nachzugehen.
Das finde ich hervorragend.
Sehr schön.
Dabei belassen wir es schön, dann hätte man dieses Interview nicht schließen können. Stefan, vielen, vielen Dank und viel Erfolg in den nächsten Jahren hier beim VfB Stuttgart. Ich hoffe, es werden Jahre. Sebastian, auch dir herzlichen Dank. Und ja, wir sprechen dann am Montag über den fulminanten Sieg des VfB Stuttgart in Frankfurt. Bis dann. Ciao.
Dankeschön. Ciao.